Oh. Parallelwelten. Der Podcast von
Tanja
und Rick.
Dieser Podcast wird präsentiert von Swift. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parallelwelten. Wieder mit Tanja am Start und meiner Wenigkeit im Clubhaus. Und gestern gab es den ersten richtigen, realen Parallelwelt-Moment. Ich bin Rad gefahren am Fliegerhorst in Nörvenich und auf einmal sah ich einen pinken Punkt am Horizont. Er kam schnell näher und ich hatte schon die Aufregung gespürt. Ich dachte, ist sie's. Ich glaube, das ist sie. Und dann immer bist du näher gekommen und ich habe gesehen, ja, das ist sie, Tanja Ehrert. Und wir sind uns im Training zufällig ohne irgendeine Absprache begegnet. Ich habe meine linke Hand gehoben, habe dich gegrüßt. Du hast mich zurückgegrüßt, hattest noch zwei Freunde dabei, mit denen du gefahren bist. Und ich dachte mir so, wow, was für ein Moment.
Was für ein Moment. Ja, vor allem war ich das eine der wenigen Male auf deiner Seite unterwegs, weshalb wir uns dann auch getroffen haben. Und ich muss sagen, es ist doch ganz nett, da drüben auf der richtigen Reihenseite.
Ja, erstmal herzlich willkommen im Podcast.
Danke, danke, hallo.
Und genau, so sieht's aus. Wir haben uns gestern im Training getroffen. War auch überrascht, dass du auf einmal, also dich dort anzutreffen, weil in der Fliegerhorst in Nörvenich ist ja wirklich, eigentlich nicht so dein Gebiet hier rund um Köln.
Ja, wir waren mit Kian Baumann fahren und der wohnt in Hürth und deshalb haben wir uns dann dahin rausgetraut. Und vor allem gibt es zum Abschluss immer noch ein Eis in Gleuel.
Am Phantasia.
Ich glaube, so heißt es.
Ich glaube, da gibt es nur eine Eisdiele in Hürth.
Nee, da sind zwei gegenüber.
Okay.
Aber wir sind immer auf der, wenn man durch Gleuel fährt in Richtung Köln, auf der rechten Seite. Und es gibt immer ein Eis des Tages.
Ja, das ist glaube ich, das Eiscafé oder die Eisdiele Phantasia. Das ist die, wie sagt man ja, so Insider-Tipp, das ist die die Eisdiele von Nils Pohle. Da ist ja sehr oft anzutreffen, vor allem im Sommer. Es gibt auch den einen oder anderen Tag, wo er nochmal abends Hunger bekommt, kurz bevor die zumacht. Und dann sieht man, sag ich mal, so 5 Minuten bevor die Eisdiele schließt, wurde mir zugetragen, sieht man dann Nils manchmal auch da anrasen und nochmal zwei Eisbecher mitnehmen, wieder nach Hause. Der wohnt nicht weit weg davon. Also wer,
das ist also der Tipp, wie man deutscher Meister wird.
Zum Beispiel.
Phantasia in Gleuel.
So sieht's aus. Also wer Nils mal live antreffen will, einfach immer hört Gleuel an der Eisdiele Phantasia rumtreiben, da trifft man den öfter mal.
Ja, ich hatte noch kurz Hoffnung, dass wir dich auch noch treffen, nachdem auch Tim Thorn-Teutenberg zufällig vorbeikam und sich dann auch noch zu uns gesellt hat. Dann dachte ich, vielleicht kommst du auf dem Rückweg auch noch vorbei, aber war nüscht.
Nee, ich fahre mal Runden im Training. Ich mag das nicht so rein und raus zu fahren. Das heißt, ich bin durch Hürth rausgefahren und eigentlich durch Pulheim, kann man sagen, wieder zurück nach Köln. Das ist jetzt auch gerade sehr kölnlastiger Radtalk hier.
Aber du sitzt auch vor einem riesigen Kölschild, vor dem ich dich gerade schon fotografiert habe. Deshalb passt das gut in die Szenerie.
Ja, das Kölschbild hinter mir hat mein guter Freund Lukas Piel geschossen und wir haben das erworben und das hängt jetzt hier bei uns im War Clubhaus. Tanja, wir befinden uns was ist denn eigentlich heute?
Der 6.7.
Der 6. Juli und wir haben uns verabredet, hier wieder Podcast aufzunehmen, aber erst nachdem wir die 5. Tour de France Etappe war das heute geschaut haben. Und bist du nachhaltig beeindruckt?
Ja, ich hatte ja so ein bisschen ein Problem mit den Parallelwelten. Ich musste mich nämlich entscheiden, ob ich entweder den Giro zu Ende schaue, dann aufs Rad gehe und dann wahrscheinlich die Tour fast verpasse, oder ob ich den Giro nicht anschaue, früher aufs Rad gehe und mir dann noch wirklich viel von der Tour anschauen kann. Ich habe mich für die Damen entschieden und deshalb habe ich nur noch die letzten 12 Kilometer gesehen. Und da dachte ich mir, ich habe keine Ahnung, was passiert ist, wie das zustande gekommen ist. Und dann dachte ich mir, gut, dass ich jetzt Rick treffe und der mich auf den neuesten Stand bringen kann und mir sagen kann, was da genau passiert ist.
Also die 5. Etappe war wirklich eine der spannendsten Rennen, die ich seit langem mal wieder geschaut habe. Gestern, muss man ja sagen, auf der 4. Etappe fand ich das Finale ja extrem spannend. Also das, was Wout van Aert da geleistet hat, war Wahnsinn einfach. Aber also ich meine, klar, das Zeitfahren war auch spannend zu sehen, aber ich sag mal, von der Fahrweise auf Etappe 2 bis 4 war es ja eigentlich eher
kontrolliert, kann man sagen. Also die Gruppe war relativ schnell weg und man wusste, es wird ein heißes Finale, Massensprint oder halt gestern die Van Aert-Attacke. Aber heute war wirklich so 2,5 Stunden pure Action. Also ich habe auch, ich glaube, so gegen 15 Uhr eingeschaltet und da waren sie so kurz oder so 10, 20 Kilometer vor dem ersten Kopfsteinpflasterstück. Und Wout van Aert ist gestürzt, hat sich auch, ich bin mal gespannt, ob er sich schwerer verletzt hat an der Schulter.
Ja, ich dachte nämlich, also ich habe kurz dann ein paar Bilder aus der Wiederholung gesehen und da dachte ich erst so, hat er sich Schlüsselbein gebrochen, weil er den Arm so komisch gehalten
hat. Ja, der hat das echt, das sah nicht so gut aus und also, höchstwahrscheinlich, wenn man den Podcast jetzt hört, dann weiß man das schon, ob er weiterfährt, ob alles gut ist, aber wir sind jetzt wirklich kurz nach der Etappe und ja, ich bin mal gespannt, also der war auf jeden Fall dann auch für seine Verhältnisse lange nicht im Rennen und ist ziemlich weit hinten im Feld gefahren, was eigentlich auch gar nicht seine Art ist und war eigentlich dann auch, hinten raus ist er wieder bärenstark gefahren, hat ja eigentlich das Ding für Vingegaard gerettet, aber war auf jeden Fall ein bisschen angeschlagen vom Sturz, so sah das aus und ich meine, die jetzt die Etappe auch geschaut haben, ich muss das ja nicht für diejenigen wiederholen, aber ich bin auf jeden Fall noch beeindruckt, weil es wirklich die letzten 60 Kilometer waren dann die letzten, das waren glaube ich so die letzten 9, 10 Kopfsteinpflasterstücke, war Action, das Rennen ging vorne raus, es war wie ein Ausstellungsfahren, also eigentlich sind gar nicht, sah nicht, also es sind klar, wurden immer wieder Attacken lanciert und es wurde extrem schnell gefahren auf dem Pflaster, aber wie Paris-Roubaix eigentlich auch, es fällt aber eigentlich eher nach hinten weg. Natürlich hatte das Team Jumbo-Visma hatte extrem viel Pech mit Defekten und da gab es auch einige lustige Szenen, als dann Christoph Laporte war es, glaube ich, oder Nathan van Hooydonk, der hat dann Vingegaard sein Rad gegeben, dann konnte er sich aber nicht hinsetzen, weil der so kurze Beine hat, das Rad war viel zu groß, dann ist er so im Stehen gefahren, 500 Meter, dann kam Steven Kruijswijk, hat ihm das Rad gegeben, dann ist das Steven Kruijswijk Rad gegangen, ist so 5 Meter gefahren, dann war das Auto da, dann ist er wieder vom Rad runter, dann musste Steven Kruijswijk sein Rad hinterherlaufen, also das war auch schon, also als Zuschauer war es schon sehr witzig und spannend anzuschauen. Man kann, glaube ich, als Resümee sagen, Van Aert bleibt in Gelb, weiß ich, glaube ich, selber nicht, wie er das gerettet hat, weiß er auch selber nicht, also das war, das hätte man zwischendurch nicht gedacht, viele große Favoriten, wo man gedacht hat, davor vielleicht ein Mats Pedersen oder Mathieu van der Poel, sind gar nicht so in Erscheinung getreten, Pogacar ist einfach unangreifbar, so scheint es, auf jedem Terrain, also der ist halt wirklich dann mit Jasper Stuyven zusammen aus dem Feld attackieren gefahren und das waren ja die einzigen beiden, die nochmal die beiden Besten aus dem Feld, sage ich mal, die Spitzengruppe ist ja durchgekommen. Es war ein extrem spannender Fight um den Etappensieg. Und war eine richtig, richtig schöne Tour de France-Etappe, kann man sagen.
Und für dein Team ist ja auch gut ausgegangen.
Ja, stimmt, das habe ich jetzt ganz vergessen. Genau, Simon Clark hat gewonnen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch seine erste Tour de France-Etappe ist, die er gewonnen hat. Aber vor allen Dingen ist es für unser Team historisch, weil das so die erste, also wir haben schon eine Etappe im Giro und auch in der Vuelta gewonnen, aber eine Tour de France-Etappe gab es in der Teamgeschichte noch nicht und jetzt hat Israel Pömertek ihre erste Tour de France oder seine erste Tour de France gewonnen.
Glückwunsch.
Ja, ich habe ja damit nicht viel zu tun gehabt, aber war auf jeden Fall
geht
schön,
trotzdem aufs Teamkonto.
Schön mit anzusehen. Nimmt natürlich auch nach einem Jahr, was jetzt so ab Juni eigentlich ganz gut läuft, aber das Frühjahr war ja wirklich eher beschissen, tut das natürlich extrem gut.
Das glaube ich wohl. Und wenn ich jetzt schon, also ich werde mir auf jeden Fall dann nochmal die Wiederholung anschauen, weil es klingt ja so, als würde es sich lohnen. Aber um dann nochmal zum Giro Donne zu kommen, für den ich ja vorgezogen habe und deshalb auf die Tour sozusagen verzichtet habe, war auch spannend, muss man sagen. Es ging heute nach Bergamo und kurz vor, also 3 Kilometer vor Schluss, knapp 3 Kilometer vor Schluss, ging es nochmal in einen relativ steilen Anstieg in die Altstadt hoch nach Bergamo. Und da gab es dann eine ordentliche Attacke von Trek und Annemiek van Vleuten hat tatsächlich die Hinterräder verloren und es sah danach aus, als könnte Mavi Garcia richtig was gut machen im GC. Aber van Vleuten ist tatsächlich in der Abfahrt wieder rangekommen. Es war auch echt ein spannendes Finale. Also alle, die das nicht gesehen haben, können sich das auch gern anschauen. Und der Giro, der bisher, jetzt kommt die Tour natürlich bei uns auf den Plan, aber eigentlich das größte Etappenrennen war immer, hatte dieses Jahr auch zum allerersten Mal, glaube ich, einen Ruhetag dabei. Also ich glaube, das gab es auch noch nicht so oft in Frauenrundfahrten, dass man mal einen Ruhetag hatte. Deshalb auch spannend, wohin sich der Frauenradsport bewegt und immer schön anzuschauen, auch wenn man zwar nur die letzte Stunde ungefähr schauen kann und die Ergebnisse immer sehr lange auf sich warten lassen, bis auf die Top 10. Aber naja.
Ja, aber so ist dann, also Juli, muss man ja wirklich sagen, ist ein ganz, oder ja schon der Radsportmonat. Jetzt, wenn man sich das mal so anschaut, wenn wir dem Podcast-Motto getreu bleiben und Männerradsport und Frauenradsport zu vergleichen. Bei euch war immer der Giro eigentlich das größte Rennen, jetzt ist die Tour hinzugekommen.
Ja.
Das heißt, Giro und Tour in einem Monat, beziehungsweise ist ja dann Tour de France noch, ist letzte Juliwoche, ne? Genau.
Ja.
Und dann halt die Tour de France bei den Männern. Und nee, ich finde es cool, auch wenn wir beide, sag ich mal, nicht teilnehmen, als Fan das so zu begleiten. Und das, ich meine, wir haben ja einfach andere Rennen, die wir dann fahren, aber trotzdem schaue ich mir, also ich bin so richtig im Tourfieber, kann man sagen.
Ja.
Ich bin da, das ist ja viele der letzten Ausgaben der Tour de France bin ich mitgefahren und die 2020-Version im Corona-Jahr, die habe ich nicht so verfolgt, aber jetzt dieses Jahr, obwohl ich nicht dabei bin, das war ja für mich klar schon eigentlich seit Anfang des Jahres, verfolge ich die richtig, richtig gerne. Also ist echt cool. Und dasselbe ist ja bei dir anscheinend mit dem Giro und dann auch wahrscheinlich mit der Frauentour.
Definitiv. Und du warst auch in Kopenhagen, wie ich gesehen habe.
Oh ja, ich war live dabei beim Start. Wahrscheinlich rührt auch das Tourfieber da noch mit oder deswegen, weil ja. Das war eine ganz besondere Erfahrung. Ich durfte ja schon letztes Jahr einmal einen Tag beim Abschluss der Deutschlandtour durfte ich schon einmal sozusagen Experte spielen und auch mitkommentieren bei der ARD in Nürnberg. Und das war schon eine richtig coole Erfahrung. Allerdings nun bei der Tour de France, beim größten Rennen, beim Grand Départ eingeladen worden zu sein von der ARD und von der Sportshow, das war richtig, richtig cool. Ich hatte ja schon, das kann ich mal kurz sozusagen in Eigenwerbung dazwischen schieben, auf YouTube gerne mal die Deine Tour-Folgen schauen. Ich glaube, da gibt es 10 Stück insgesamt. 4 davon wurden richtig professionell gedreht mit Lea Wagner, der Moderatorin, und ich. Wir haben uns da richtig Mühe gegeben, vor allen Dingen das ganze Team auch im Hintergrund um Marc Drumm. Der sei auch mal sehr positiv hier erwähnt, richtig cool gemacht. Und der Marc Drumm hat nicht nur sozusagen die 4 Folgen mit uns gemacht, sondern auch noch eine Folge mit Max Walscheid und Simon Geschke, einige Folgen mit Bora, eine Folge mit Nils Polit. Also Radsportfans, geht auf jeden Fall mal auf YouTube und schaut einfach nach Deine Tour. Das ist, das holt den Radsportfan ab, würde ich sagen. Und ich war, um wieder zum Thema zurückzukommen, ich durfte zum Kopenhagen, zum Grand Départ. Und es war einfach alles in allem richtig cool, weil ich auch meine Familie mitnehmen durfte. Ich durfte Leo und Oscar mitnehmen. Und ich hatte das auch so geplant, dass ich da mein Rad in die Ecke gestellt habe für 4 Tage.
Ja.
Und dann sozusagen wirklich da Urlaub gemacht hat, kann man sagen. Beziehungsweise eigentlich offiziell war ich ja arbeiten, aber es hat sich für mich, ich war Tour-Fan. Ich war einfach dabei und das war richtig cool. Und ich habe in 4 Tagen gefühlt, ich habe auch noch die eine oder andere Story aufgeschrieben, aber ich habe in 4 Tagen gefühlt, was für 2 Wochen erlebt. Also ja. Es hat sich nicht wie 4 Tage angefühlt, sondern ganz coole und besondere Tage waren das.
Ja, so wie es im Fernsehen aussah, waren ja auch alle 5 Millionen Dänen an der Strecke, oder?
Ey, das war eine unglaubliche Stimmung. Also auch beim Zeitfahren vor allen Dingen, was da los war. Obwohl das
Trotz
Wetter,
Regen,
ich würde gerade sagen, obwohl das Wetter so schlecht war, es hat ja wirklich vom Wetter her an den Tourstart in Düsseldorf ein bisschen erinnert. Mhm. Und es war auch so einfach sau bitter, weil bis 15 Uhr oder 14:50 war es trocken. Dann hat es wirklich so eine Stunde, bevor der erste Fahrer an die Rampe gerollt ist, um die Tour zu starten, hat es angefangen zu regnen. Dann hat man ja schon gesehen, auch am Fernsehen, dass es so die letzte Stunde aufgehört hatte zu regnen. Die Straße war noch nicht abgetrocknet. Aber ich glaube dann so um 20 Uhr auf einmal ist der Himmel wieder aufgerissen, die Sonne kam raus, alles war wieder trocken und es war sozusagen wieder ein schöner Abend. Also es war wirklich einfach nur fürs Zeitfahren schlechtes Wetter.
Klasse. Und es war ja auch tatsächlich, also manchmal herzzerreißend, wenn man sich manche Fahrer angeschaut hat, die dann in den Kurven zu Boden gegangen sind, wie Stefan Bissegger zum Beispiel, der dann mehrfach gestürzt ist, was man natürlich niemandem wünscht, dann vor allem beim Auftaktzeitfahren von der Tour dann direkt.
Ja, das hat, also ich meine, man muss ja auch einfach sagen, dass man, wenn man sich ein bisschen auskennt, dass Stefan, was der schon für Zeitfahren abgeliefert hat, ist ja einer der Top-Favoriten eigentlich, der auch aufs gelbe Trikot ist, gerade auf so einem Parcours. Der hatte einfach Pech mit dem Wetter und es ist halt, überlegt man, das war ja auch in Live-Übertragung, habe ich immer versucht, so darauf hinzuweisen, dass es ja schwer ist, wenn du hier, es ist vielleicht was anderes, wenn du ein Gesamtfahrer bist, dass du dann sagst, okay, dann verliere ich halt heute 5 oder 10 Sekunden, weil ich ein bisschen mehr bremse, okay, aber ich will nicht stürzen, das macht ja Sinn, obwohl das jetzt Tadej Pogacar auch nicht gemacht hat anscheinend, so wie der gefahren ist, aber für jemanden, der das Zeitfahren gewinnen will, da geht es halt um jede Sekunde und da musst du das Risiko gehen und da weißt du von vornherein, okay, entweder ich setze hier eine richtig gute Zeit oder es kann halt auch sein, dass ich, oder die Chance, dass ich stürze, ist ziemlich hoch. Aber das musst du halt eingehen, ne? Wenn du gewinnen willst.
Ja, der Grad zwischen vollem Risiko und Sturz ist dann manchmal im Regen nass relativ schmal.
Werbung. Es ist Sommer. Es wird früh hell. Es wird spät dunkel. Perfekt, um Sport zu betreiben. Egal, ob ihr Lust aufs Radfahren habt oder eine Runde laufen geht. Und ihr schaut vielleicht die Tour de France gerade im Fernsehen. Ihr seid motiviert, selber mal einen Wettkampf zu machen. Sei es in Jedermann-Rennen oder Jeder-Frau-Rennen. Oder natürlich einfach auszutesten, wo eure Grenzen liegen sportlich. Aber ihr wollt nicht überziehen. Ihr wollt ja auch nicht krank werden oder eine Verletzung davon tragen. Also ihr habt richtig Bock auf Sport machen. Aber ihr wisst nicht genau, okay, in welchem Ausmaß mache ich das. Ihr wollt es nicht übertreiben. Ihr wollt natürlich dann auch irgendwie sinnvoll Sport betreiben. Und genau da habe ich das Richtige für euch, nämlich Enduko. Enduko ist ein kleines Sports-Tech-Startup aus dem Saarland. Von SportlerInnen für SportlerInnen. Enduko, das ist die App für AusdauersportlerInnen, die dir eine dynamische Trainingsplanung auf Basis von künstlicher Intelligenz aufstellt. Der Trainingsplan passt sich an dich und deine Anforderungen des Alltags an, wie zum Beispiel deinen Beruf oder deine Familie oder sonstige Anforderungen. Der Coach bereitet dich gesund, das ist nämlich ganz, ganz wichtig, gesund dabei zu bleiben, individuell und bestmöglich auf deine selbstgewählten Ziele vor. Der Coach lernt dich durch deine Trainingshistorie schneller kennen und kann dir dann damit die optimalen Trainingseinheiten für dich zusammenstellen. Aber auch wenn ihr komplette Anfänger seid, also Beginner und keine Trainingshistorie habt, ist es kein Problem. Enduko stellt euch trotzdem einen sehr, sehr guten Plan zur Verfügung und ihr könnt damit ganz entspannt anfangen, Sport zu machen. Ihr könnt jetzt die App 14 Tage kostenlos testen unter enduko.app/rigged. Schreibt Enduko auch gerne mal, die freuen sich immer über Feedback. Ich sag's nochmal, enduko.app/rigged. Ladet euch die App mal runter, testet es aus, das ist sehr, sehr zu empfehlen. Werbung Ende. Um auf das Zeitfahren zurückzukommen, das war wirklich cool, weil ich war ja sozusagen dann für die ARD, ich glaube an dem Tag wurde es auch auf One komplett übertragen und dann wurde immer mal wieder mit dem zu Michael Antwerp zu mir rausgeschaltet sozusagen aus der Live-Übertragung und wir haben über den aktuellen Stand geredet, wie es im Rennen aussieht, einfach so ein bisschen so Experten-Gelaber, sage ich jetzt mal, und mir wurde aber mal gesagt, okay, jetzt bist du wieder eine halbe Stunde frei, jetzt kannst du nicht drehen oder jetzt wirst du nicht benötigt. Und dann bin ich immer durch diese Zone-Technik, also die technische Zone, wo alle LKWs und großen Busse stehen von jeglicher Fernsehanstalt und die ganzen Kabel rumliegen. Dann bin ich immer da von dem ARD-Wagen dann an die Strecke wieder gewandert und wirklich habe mich da gab es immer so 1 Meter Platz, wo man sich so kurz hinstellen konnte. Und dann stand ich da mit meinem Regenschirm wie so ein richtiger Fan und dachte mir einfach nur, oh, ich habe den besten Platz hier, richtig geil. Ich war so 100 Meter hinter der Ziellinie und konnte immer die Fahrer beim Ausrollen beobachten. Und da stand ich dann und habe das immer alles live beobachtet. Das war schon irgendwie cool.
Das glaube ich. Ich bin auch ein bisschen neidisch.
Ja.
Gebe ich zu.
Ich lasse, wenn wir schon mal dem Thema sind, ich fange einfach mal mit meinen Storys an. Ich bin da hingeflogen, ihr merkt immer noch, ich bin da richtig begeistert.
Im Fieber.
Und die erste unangenehme Story, die gab es nämlich, als wir hingeflogen sind. Leo und ich und der kleine Oscar, wir sind natürlich, man hat immer nur gehört, ich weiß nicht, ob das in anderen Bundesländern auch so ist, aber in NRW ist momentan das Flugchaos, das große Flugchaos. Dementsprechend sind wir extra früh natürlich zum Flughafen nach Düsseldorf, so ich glaube 3 Stunden vor Abflug waren wir da. Weil man sich da halt ein bisschen verrückt machen lassen. Und dann stand ich halt einfach 1 Stunde mit der Family am Abflug oder beziehungsweise nee, beim Check-in und der Counter macht ja einfach gar nicht 2 Stunden oder 2 Stunden vorher auf. Ja. Das heißt, wir standen einfach 1 Stunde blöd da rum, wo ich dann danach auch so dachte, ja, das weiß ich ja eigentlich, aber naja. Dann, das war sozusagen das Erste. Man muss natürlich sagen, wir sind da mit Skandinavian Airlines geflogen und nicht mit Eurowings oder so, da war es brechend voll. Oder bei Lufthansa auch. Dadurch, dass wir sozusagen mit einer unpopulären Airline geflogen sind, war es kein Problem und wir hatten auch noch eine kleine Propellermaschine. Und dann die zweite unangenehme Situation der Anreise gab es, als wir das Flugzeug betreten hatten und war sozusagen, die ARD hatte meinen Flug gebucht und ich hatte sozusagen für Leo und Oskar, den haben wir natürlich privat bezahlt, saßen wir auch an verschiedenen Plätzen und dann bin ich halt an meinen Platz gegangen und ich war sicher, dass, also da war halt ein Platz frei und eine Frau saß am Fensterplatz und ich habe schon relativ viel hinter mir aufgehalten und dann habe ich die Frau aufgefordert, sozusagen, ja, Entschuldigung, sitzen auf meinem Platz, kann ich da bitte hin? Ist sie aufgestanden, ist weggegangen, alle haben schon so gewartet, dann hat sie auf ihr Ticket nochmal geguckt und sagt so, nee, aber ich sitze doch 2A, ich sitze doch am Fenster. Und ich so, nee, ich sitze am Fenster und gucke auf mein Ticket. Ah nee, 2C, Entschuldigung, ja, sie saßen schon richtig. Und das heißt, ich habe die Frau einfach rauszitiert, obwohl sie richtig saß und ich falsch. Und
das war auch so ein, also...
Das war einfach im Nachhinein, dann habe ich mich einfach so neben sie gesetzt. Es war einfach so, boah, bin ich dumm. So, es ist so richtig unangenehm.
Auch
das ist
auch ein sehr deutscher Move. Ja. Also normalerweise, wenn jemand sitzt, dann denke ich mir einfach so, ja, ist ja egal, ob ich jetzt für den 2-Stunden-Flug
am Fenster... 50 Minuten.
noch unangenehmer. am Fenster sitzt oder im Gang. Dann denke ich mir einfach so, bevor ich die Frau da jetzt raushole, setze ich mich halt einfach hin. Aber...
Zu meiner Verteidigung, ich habe ein oder zwei Tage vorher den AWFNR-Podcast von Paul Ripke mit Tote Wolf gehört. Und da ging es darum, dass man beim Fliegen immer einen Fensterplatz buchen sollte, weil man dann, wenn man aus dem Fenster guckt, kann man nachdenken, den Kopf sortieren. Also sozusagen, da wurde suggeriert, dass alle schlauen Menschen während eines Fluges aus dem Fenster schauen, weil sie sozusagen die Off-Time nutzen können. Da kann man gut nachdenken. Und das hatte ich verinnerlicht, das wollte ich auch machen. Und ich war irgendwie auch, wahrscheinlich war ich deswegen, weil ich das irgendwie im Hinterkopf hatte, dachte ich sitze am Fenster. Saß ich halt nicht, deswegen habe ich den Move halt gemacht. Aber das ist wie bei, da hat man einmal im Leben Macht, weißt du, ich bin auch, wenn ich in den Zug gehe und ich habe eine Sitzplatzreservierung und da sitzt jemand, dann kannst du ja aber davon ausgehen, dass ich dann den Moment nutze. Ah, Entschuldigung. Ich glaube, die sitzen auf meinem Platz.
Deshalb spare ich mir die 4,90 € für die Sitzplatzreservierung, weil mir genau so ein Moment viel zu unangenehm wäre. Da setze ich mich lieber auf den Boden, wenn es zu voll ist und entspanne mich da genüsslich.
Nein, aber das ist natürlich mit einem Augenzwinkern zu sehen, was ich gerade erzähle. Almanrik. Dann noch eine Empfehlung für alle Leute, die mal in Kopenhagen sind. Da gibt es den Gasolin-Gul und dort gibt es den Butterburger. Ich weiß nicht, ich glaube, der hat 2000 Kalorien oder so. Aber es ist völlig egal, weil es ist der leckerste Burger, den ich und vor allen Dingen auch Leo hat sehr geschwärmt, den wir je gegessen haben. Wer mal in Kopenhagen ist, den müsst ihr auf jeden Fall probieren. Ich glaube, das ist einfach sogar eine Kette, aber trotzdem schmeckt der einfach saugut. Also der Gasolin-Gul ist eine Kette. Und dann ist die zweite sehr witzige Story passiert, weil es, wie gesagt, eigentlich wie ein Imbiss ist. Wollten wir nicht vor Ort essen, sondern halt haben uns das einpacken lassen und wollten ein Stück gehen. Und nach ein paar Schritten sagt Leonie, guck mal, hier ist doch eine schöne Treppe. Lass uns hier hinsetzen, hier können wir das essen. Das war einfach eine Treppe von einem Hauseingang. Und haben wir uns da hingesetzt, gegessen, alles ausgebreitet, die Pommes, den Burger, haben angefangen zu essen. Natürlich geht dann hinter uns die Haustür auf und jemand kommt raus. Und ich war im ersten Moment, war ich natürlich damit beschäftigt, erstmal den Pommes und die Burger zur Seite zu räumen. Und als ich dann hochschaue, kommt Bjarne Ries aus dieser Wohnung gelaufen. Das war einfach ein heftigster Zufall, dass wir, ich meine, in Kopenhagen wohnen auch 650.000 Menschen. Und wir haben uns genau den Hauseingang von Bjarne Ries ausgesucht, um diesen Burger zu essen.
Das ist tatsächlich
also
witzig.
Ich habe mich nicht getraut, ihn anzusprechen. Er hat mich auch nicht erkannt. Aber ich habe danach meinen Vater angerufen und gesagt, ey, wir haben gerade bei Bjarne auf der Treppe gegessen. Und dann hat mein Vater Bjarne geschrieben und dann wurde das sozusagen, wusste er noch, anstatt dass wir das waren. Das war die zweite sehr witzige Story an dem Wochenende.
Das ist tatsächlich ein cooler Zufall. Obwohl ich gelesen habe, dass er nicht eingeladen war zum Grand Depart.
Ja, das war überall in den News, aber vor Ort war er gefühlt bei jeder Tour de France Party, war er auf jeden Fall am Start. Also das muss man auch dazu sagen. Also vor Ort, wenn da Tour de France Opening war, in irgendwelchen Bars oder sowas, wo halt auch was offiziell war, da war Bjarne schon am Start, unter anderem mit Andy Schleck und anderen Radsport- und Tour de France Größen, ja.
Ja, verständlich auch.
Genau. Und sonst war das eigentlich hier, wenn ich schaue, waren das meine zwei Kopenhagen-Stories an sich. Große Empfehlung. Und einem muss jeder mal hin nach Kopenhagen. Der Tourflair war ganz besonders.
Nachdem du angekündigt hast, wie viel du in der Zeit erlebt hast, das war also diese zwei Geschichten, war das, was Rick Zabel sonst in zwei Wochen erlebt.
Nein, das war ja nur der Spaßfaktor. Ich bin ja jetzt die ganze Zeit am Reden. Deswegen will ich, wir können ja nochmal später zu dem Thema zurückkommen, weil sonst rede ich einfach die erste halbe Stunde hier komplett nur durch und dann kriege ich wieder ganz viele Nachrichten. Lass Tanja auch mal was sagen.
Ja, wir müssen ja eh noch über die Tour-Trikots sprechen, deshalb kommen wir auf jeden Fall später nochmal zur Tour zurück, würde ich sagen.
Super. Oder? Tanja, was ist denn bei dir passiert während dem Tourstart? Oder in den letzten Wochen allgemein? Seit unserem Live-Podcast, den wir letztes Mal gemacht haben.
Ja, ich bin ja im Gegensatz zu dir dann doch ins Sauerland gefahren und auch an den Start gegangen und habe dann aber während dem Rennen schon relativ schnell bereut, dass ich es nicht genauso gemacht habe wie du. Also ich dachte schon, dass es nicht gut laufen wird, aber es war dann halt wirklich unterirdisch, schon das Zeitfahren. Das Straßenrennen, wir sind dann samstags, wir haben in Siedlinghausen war ja die Frauenrunde, da haben wir auch übernachtet und haben uns dann samstags die Strecke angeschaut. Und als wir dann in den Anstieg reingefahren sind und ich mir dachte, wir fahren den 8-mal, ja, ich mir auch gedacht, so ja gut, also ob ich mich dann an den Start stelle oder nicht, macht dann auch keinen großen Unterschied. Ich habe dann halt zumindest die ersten drei Runden versucht, da Katrin in die Abfahrten gut zu positionieren und in den Anstieg. Und dann war mein Rennen auch vorbei. Und da bin ich am Ende noch auf einen kahlen Asten hochgefahren, habe dann Papa noch getroffen. So war es ein schönes Wochenende, würde ich sagen, mit den Mädels da in der Unterkunft. Aber ich glaube, auch ohne Rennen wäre es ein schönes Wochenende. Vielleicht sogar ein schöneres Wochenende
geworden. Ja, wahrscheinlich ein schöneres. Und aber zu deiner Verteidigung, also sorry, dass ich da dazwischengrätsche.
Nee, sag ruhig.
Aber
Verteidigung finde ich gut.
Du hast ja schon in deinem Post erklärt, was die Gründe daran sind. Also du hast ja einen Instagram-Post gemacht, wo ich das gelesen habe. Das kannst du ja auch mal hier kurz erklären.
Ja, ich habe halt, ich meine, es ist ja immer so ein bisschen die Frage, seit ich halt Covid hatte, ist halt so ein bisschen der Wurm drin. Und dann fragt man sich ja, ist der Kopf, sind es die Beine, ist vielleicht irgendwas anderes, liegt es an Covid, liegt es an mir, liegt es am Training. Und da ich jetzt eben nichts verschleppen wollte und ja auch das nächste Rennen erst im August habe, habe ich mir danach der DM gesagt, ich mache jetzt einfach mal Pause. Hatte dann auch nochmal mit Lars Teutenberg, der mich beim Zeitfahren auch gesehen hat und ja auch bei den Rennen in Großbritannien gesehen hat, der mir dann auch gesagt hat, du musst einfach mal an Baggersee. Und da habe ich gedacht, Lars Teutenberg hat oft recht, jetzt mache ich das so. Und dann habe ich jetzt einfach eine knappe Woche oder ein bisschen länger nicht gemacht und habe dann heute Morgen, deshalb musste ich mich dann auch entscheiden, ob Tour oder Giro, war ich dann beim Kardiologen und habe mich einmal durchchecken lassen, um zumindest da auf der sicheren Seite zu sein. Und da habe ich grünes Licht bekommen. Das Labor steht noch aus, das kriege ich dann morgen, aber es sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Und er hat halt auch gesagt, also ich war da beim Dr. Schramm in Rodenkirchen, von dem war ich jetzt echt begeistert, der hat auch Sport und Medizin studiert, also weiß auch, wovon er spricht. Und der hat eben auch gesagt, es ist halt so unterschiedlich und individuell, die einen haben nichts und können nach drei Tagen eigentlich wieder anfangen mit Training, die anderen haben halt monatelang noch Probleme. Er sagt halt, es ist irgendwie so ein blöder Virus, wo man halt nicht genau weiß, wie es einen erwischt. Und er hat dann auch gesagt, im Endeffekt kann er mir halt nur die blöde Empfehlung geben, die keiner hören will. Zeit. Und dann abwarten, wann es wieder besser wird.
Das ist ja auch genau das, was ich gesagt habe. Life goes on. Das Leben geht immer weiter und man weiß nie, was passiert.
Das stimmt.
Also das hört sich mal so blöd an, aber das ist ja schon oft erstaunlich zu sehen, dass wenn man mit jemandem irgendwie mitleidet, aufgrund, weil er sich verletzt hat, krank geworden ist, irgendwie einen Höhepunkt verpasst oder man denkt, ah, das ist das bitter, dass dann, es ist ja, man sieht das ja ganz, ganz oft, dass der dann irgendwie auf einmal dafür ein halbes Jahr später irgendwie den größten Erfolg seiner Karriere feiert und man denkt sich so, ach krass, das ist jetzt, oder wäre das damals nicht passiert, wäre er jetzt nicht da. Und ich sag mal, da kann man ja immer nur die Daumen drücken, aber also wenn ich auch irgendwie gefühlt jetzt so eins gesehen habe oder erlebt habe in der Zeit, in der man Profi ist, dass das Leben irgendwie immer weitergeht. Also ein gutes Beispiel ist ja auch momentan, das hat mich auch richtig gefreut. Schau dir mal einen Alex Krieger an, der gerade bei Alpecin sein Tourdebüt gibt. Ne? Der ist irgendwie so lange in der Conti-Szene gefahren und wo wahrscheinlich jeder gesagt hätte, ey, warum hört der nicht einfach auf? Und er hat immer weitergemacht und jetzt fährt er die Tour auf einmal. Ne? Ist, ja. Also ich meine.
Und er fährt ja auch einfach richtig gut.
Ja, er fährt richtig gut, genau. Also muss man ja einfach mal sagen, der performt und ja, das ist jetzt, also der fährt eine starke Tour und ja, einfach kann man sagen, so, das hätte halt vor 5 Jahren, wenn das jemand gesagt hätte, ey, Alex Krieger fährt mal die Tour 2022, hätten wahrscheinlich viele dagegen gewettet und das meine ich so mit, irgendwie geht das Leben immer weiter, man weiß halt nicht, was passiert, ne? Also solange man sich irgendwie auf sich selber konzentriert und einfach so sein Ding macht und nicht irgendwie versucht, links und rechts immer zu gucken, sich zu vergleichen oder ja, irgendwie auf andere Erfolge neidisch zu sein, was auch immer, glaube ich, dann, wenn man, ja, man sollte sich einfach auf sich konzentrieren und seinen Weg gehen. Das hört sich zwar so blöd an und zeigt halt alle Wunden, aber irgendwo stimmt das halt ja wirklich.
Ja.
Also auch, schau mal, ich habe jetzt 4 Tage in Kopenhagen kein Rad gefahren, das ist ein blöder Vergleich, aber ich bin jetzt erst 3-mal Rad gefahren, aber ich fühle mich auch viel besser als eigentlich den kompletten Juni direkt nach dem Giro. Einfach weil ich mal Luft dran gelassen habe und ich irgendwie gefühlt frisch wieder bin. Und ich bin, hab mein Pulsgurt, mein Trainer hat gefragt, ey, alles gut, bist du krank? Einfach weil mein Puls irgendwie gefühlt 20 Schläge weiter oben ist.
Und ich so, echt, ja, ich bin nämlich genau frisch. Das Gegenteil.
Ich bin super frisch einfach irgendwie.
Bei mir ist nämlich jetzt so, nachdem ich Pause gemacht habe, also vielleicht auch, weil ich habe bei Comsport noch eine Sitzposition-Einstellung gemacht. Ja. Und vielleicht liegt es auch da dran, aber meine Herzfrequenz ist so viel niedriger als davor. Also ich hoffe vielleicht, dass einfach jetzt mehr Blut an die Beine kommt und deshalb meine Herzfrequenz auch runtergeht. Mal schauen.
Wird schon alles. Lass den Kopf nicht hängen.
Nee, wird schon.
Lass den Kopf nicht hängen.
Ja, aber von dem her, also ich war auch dann tatsächlich am See und habe auf Lars Haltenberg gehört, habe nichts gemacht und war dann am Tourstartwochenende, habe ich Soigneur fürs Team Colonia Kids gemacht.
Ja, das habe ich gesehen.
Und war in Stadtlohn beim Rennen. Beim Nachtrennen und in Teltke am nächsten Tag und dann bin ich auch noch nach Heinsberg gefahren sonntags und habe einfach mal die andere Seite mir angeschaut, was auch Spaß gemacht hat, weil man ja auch dann auch, glaube ich, als Fahrer weiß, was man braucht und was jetzt da sein muss und hat mir auf jeden Fall auch viel Spaß gemacht, da mal ein bisschen unterstützend tätig zu sein.
Ich glaube, für dich sollte allerhöchste Priorität haben, einfach ohne irgendeinen Leistungsgedanken Spaß am Fahrradfahren zu haben. Gerade, ich glaube, und der Rest kommt so von allein. Das hört sich auch wieder blöd an, aber einfach Spaß am Fahrradfahren haben. Spaß am Training, Spaß mal einen Sprint zu machen, mal einen Intervall zu machen. Wenn du dich nicht danach fühlst, einfach locker zu machen, zu rollen. Und ich meine, wenn man ganz ehrlich auch ist, das ist ja auch das Coole an dir. Du hast ja keinen Druck, du musst ja niemandem was beweisen. So, weißt du, du bist wahrscheinlich die einzige Radsportlerin, die aufhört wird und dann einfach Ärztin ist. Das kann fast niemand, also ich meine, du hast ja so viele Gründe, stolz auf dich zu sein. Okay, jetzt zeigst du mir gerade eine 3, es gibt wahrscheinlich 3 Leute, die das machen.
Marlene Reusser, Elise Schabi und Erika Magnaldi.
Ja gut.
Alle 3 Ärzte.
Aber es ist keine Handvoll. Immer noch positiv formuliert. Nicht mal eine Handvoll an Frauenprofifahrerinnen hören auf und haben dann direkt einen Beruf und vor allem was für ein ehrenwerten Beruf. Also lass den Kopf nicht hängen. Du hast doch genug Gründe, stolz zu sein und hab einfach Spaß am Fahrradfahren. Alles kommt so, wie es kommt.
Das stimmt.
Hobbypsychologe, Rick.
Inspirational Speaker, Rick Zabel. Da komme ich auch schon zum nächsten Thema. Ich habe nämlich in Stadtlohn den Timo getroffen. Timo kommt aus Stadtlohn oder aus der Nähe von Stadtlohn und ist fleißiger Hörer des Podcasts. Und meinte, er musste jetzt mal die Seite wechseln, weil er stand auf der gegenüberliegenden Seite beim Rennen und hat mit seinem Kumpel Bier getrunken und hatte dann aber einen großen Fanboy-Moment und wollte mal Hallo sagen und hat mir dann auch berichtet, dass er wegen Rick Zabel mit Radfahren angefangen hat. Und da dich das wahrscheinlich immer freut, oder da ich weiß, dass dich das freut, weil das ja auch so ein bisschen dein Grundgedanke und deine Hoffnung ist, andere Leute zum Radsport zu inspirieren, dachte ich, erzähle dir das mal, dass der Timo wegen dir ein Rad gekauft hat und tatsächlich auch in Stadtlohn sein erstes Jedermann-Rennen machen wollte, aber dann, glaube ich, Covid hatte und dann nochmal zurückgezogen hat.
Also das ist das schönste Kompliment, was ich überhaupt hören kann. Also das freut mich mehr als irgendein Sieg oder was auch immer, wenn man auch so Nachrichten erhält, dass Leute jahrelang kein Interesse am Sport hatten und dann jetzt auch wieder, weil sie den Podcast hören oder weil sie auf Instagram folgen, wenn man irgendwas Motivierendes macht, wenn man andere Leute inspirieren kann, das ist das Schönste. Und ja, vielen, vielen Dank, liebe Grüße an Timo an der Stelle. Und du sagst es, wir haben viele, viele Themen. Ich habe nämlich nach diesem Wochenende, das werden wir sicherlich im Podcast doch mal genauer und ausführlicher aufgreifen, aber mit Lennart Kontakt gehabt. Und wir müssen irgendwas machen, damit der Lizenzsport nicht stirbt. Das ist so die Message, die ich erhalten habe von Lennart. Und das würde mich freuen, wenn wir da irgendwie auch was bewegen könnten. Du warst ja live vor Ort, erzähl mal mehr.
Ja, das Problem ist ja immer, dass ich ja keine Erfahrung habe. Also für mich ist so, ich kenne dann ja nur die Frauenseite. Und selbst da bin ich ja, glaube ich, vielleicht 3 Rennen gefahren. Und dann standen halt irgendwie 4, 5 Mädels an der Startlinie und das wird ja eher besser. Also es kommen ja eher mehr Frauen zum Rennen fahren. Aber bei den Männern, das, was ich jetzt gehört habe zumindest, ist halt extrem rückläufig. Aber ich habe da halt keine Erfahrung. Also ich sehe dann halt ein Feld von 25, 30 Männern und denke mir, das ist halt normal. Aber anscheinend waren es früher deutlich mehr.
Eine AB-Klasse auf jeden Fall nicht oder A-Klasse. Also ich bin ja auch gar nicht in der Szene drin und da ist jetzt zum Beispiel Lennart, der ja auch schon im Podcast war, der Experte. Und ich glaube, wir können jetzt gar nicht, momentan noch gar nicht so richtig viel dazu sagen, aber wir haben das auf dem Schirm und ihr werdet sicherlich noch in dem Podcast dazu mal was hören, weil was Lennart berichtet hat, war, dass wirklich, wie du gerade gesagt hast, die Felder, die Starterfelder, die Teilnehmerfelder im Männerbereich zurückgehen, dass er auch im Nachwuchsbereich, ich will es dir jetzt nicht zu negativ sagen, aber dass das auch besser sein könnte und dass sogar traditionsreiche Rennen überlegen, einfach die Rennen abzusagen, weil es zu wenig Teilnehmer gibt. Und es ist ja irgendwie schade, das zu hören, weil eigentlich, wenn man jetzt so die großen Veranstaltungen sieht, ich sag jetzt mal rund um Köln, Hamburg, Frankfurt, da hört man ja, dass zum Beispiel Jedermann-Szene, also Frauen und Männer, die einfach Bock auf Radfahren haben, das ist ja da, jetzt gerade nach Corona, nach dem Corona-Boom ist ja eigentlich der Lifestyle-Radfahren sau stark, aber davon schwappt halt gefühlt nichts in den Lizenzsport über und ohne da jetzt irgendjemand verantwortlich machen zu wollen, muss man da einfach, glaube ich, mal ran, das zu verbessern und da würde ich es jetzt für den Moment auch mal beibelassen und wird aber auf jeden Fall nochmal Thema werden in dem Podcast, so viel sei gesagt.
Ja, was mich halt tatsächlich gewundert hat, also bei manchen Rennen, die ich jetzt bisher als Zuschauer mir angeschaut habe, kann ich es ja verstehen, dass man dann vielleicht sagt, okay, an meinem Sonntag mache ich vielleicht was anderes, als irgendwo in einem Industriegebiet im Kreis zu fahren. Aber zum Beispiel das Rennen in Stadtlohn, das ist halt im Rahmen von einer Kirmes, sage ich jetzt in dem Ort. Und das war wirklich cool. Also ich bin einmal auch komplett um die Strecke gelaufen und der komplette Ort räumt halt irgendwie so einen Tisch aus dem Haus und die Leute stehen da und trinken ihr Bierchen. Die Stimmung ist wirklich gut. Also es erinnert eher so an die amerikanischen Rennen, wo dann innerhalb von so einem Stadtfest eben noch so ein Kriterium stattfindet. Also deshalb, da hat es mich halt auch gewundert, weil da waren es ja, glaube ich, auch nur 27 Fahrer. Und es war halt auch ein Freitagabend, 22 Uhr ist dann Start gewesen, wo man sagen kann, ja gut, viel andere Termine wird man wahrscheinlich nicht haben.
Wir bleiben dran am Thema, werden berichten und versuchen natürlich, deswegen gibt es diesen Podcast ja auch, die Reichweite zu nutzen, damit es dem Radsport gut geht oder damit der Hype noch größer wird.
Genau, und diesbezüglich wollte ich auch nochmal Werbung machen fürs Bamble Crit im Rahmen von der Eurobike. Die haben nämlich auch noch gar nicht so viele Meldungen, wie sie sich das erhofft haben. Und da ist der Jakob, ein Freund von mir aus der Heimat, der alten Heimat in Darmstadt, einer der Veranstalter. Und es gibt ein Elite-Frauen- und ein Elite-Männerrennen, ein Jedermann-Rennen und ein Jeder-Frau-Rennen und auch ein Fixed-Rennen für Frauen und für Männer. Und direkt eben auf dem Messegelände. Das heißt, es wird auch Publikum erwartet und der Messeeintritt ist in der Startgebühr mit drin. Das heißt, jeder, der auch überlegt, zur Eurobike zu gehen in Frankfurt, kann ja überlegen, ob er vielleicht parallel dann einfach noch ein Radrennen dranhängt.
Sehr gut. Wie wird das, wenn man das jetzt zum Beispiel googeln will, Bamble Crit, wie wird das geschrieben?
Bamble Crit, so wie der Bamble halt.
Was ist denn ein Bembel? Habe ich noch nie gehört in meinem Leben.
Apfelwein trinkt man ja eigentlich
aus. Ach, das ist ein Bembel, okay. Genau. Wieder was dazugelernt heute. Hast du eigentlich, ich habe noch eine witzige Story.
Aber wir packen es auch in die Shownotes.
Sehr gut.
Und ich gucke auch, dass ich es einfach noch in meine Story pack.
Ja, wir packen es in die Shownotes, bevor die Folge rausgeht.
Irgendwie sind wir heute, ich habe heute zwar eigentlich viel Kaffee getrunken, aber irgendwie bin ich trotzdem ziemlich...
Du bist müde,
wir machen so einen müden Eindruck.
Nee, ich nicht, ich bin voll am Start. Ja? Ich habe Themen heute.
Ja, Themen haben wir, aber wir sind
Titel,
so...
Titel, Themen, Thesen.
Verglichen mit dem Live-Podcast sind wir so ein bisschen eingeschlafen.
Ja, wir haben jetzt auch keine 20 Leute vor uns, ja, die jetzt anschauen, dass die Grundnervosität natürlich
Und ich habe keinen Gaffel-Kölsch drin, das ist wahrscheinlich auch ein
Unterschied. Nee, ich wollte dich nämlich fragen, es gab, mir fällt gerade ein, bei unangenehmen Momenten, hast du eigentlich geschaut, also du warst bei Rennen, du konntest gar nicht dann schauen wahrscheinlich, wie ich für die ARD im Einsatz war.
Nee, ich habe es nicht geschaut, dann, weil ich war tatsächlich durchgehend, stand ich mit Gels und Flaschen am Wegesrand.
Okay, also es gab nämlich, ich komme wieder zurück zum Thema, ich schließe die Klammer jetzt sozusagen. Es gab den nächsten unangenehmen Moment, als es im Zeitfang geregnet hat und dann dürfen Zuschauer und Zuschauerinnen immer Fragen stellen, was ja sehr cool ist. Und da gab es halt die Frage nach Regenreifen. Und da war meine Antwort, also Regenreifen gibt es im Radsport nicht. Man lässt höchstens die Luft runter. Das ist halt, dass man natürlich nicht wegrutscht in den Kurven. Und dann war die Frage geklärt. Und ich glaube, ungefähr 6 Minuten später wurde Lennart Kemner wurde interviewt nach seinem Zeitfahren und seine Antwort war, ja, ich bin am Anfang ein bisschen verhalten eingegangen, aber da lief es doch ganz gut, weil wir haben heute auch extra Regenreifen aufgezogen. Und da war natürlich so, naja, richtig guter Experte so. Und die Antwort war auch einfach, also mir war es selber nicht bewusst, aber da muss man einfach auch mal wieder Specialized loben an der Stelle, dass die natürlich wirklich, und das Team Boransko, dass sie ja die Benchmark materialtechnisch sind und die halt wohl eine neue Reifenmischung haben, die natürlich nicht ganz so schnell läuft, aber dafür mehr Grip hat, das ist der Regenreifen und damit ist Lennart Kemner im Zeitfahren gefahren. Das habe ich dann auch sozusagen danach noch aufgeklärt oder mit dem Schmunzeln gesagt, dass Bora da schon wieder voraus ist, mir und meinem Team. Das war auf jeden Fall in der Live-Übertragung ganz witzig. Kann man auch, glaube ich, alles in der ARD-Mediathek nachschauen. Und dann hast du ja auch den Wikinger-Beitrag verpasst.
Ich habe alles verpasst, ja. Also, aber wenn wir gerade bei Specialized-Material sind, was hältst du denn vom Halstuchhelm?
Ah, nee, das, also der sieht schon gewöhnungsbedürftig aus. Also ich habe auch nicht verstanden, ich habe das die ganze Marketingkampagne nicht verfolgt. Wofür ist das Halstuch da? Soll das Aerodynamik sein oder dass er besser hält? Weißt du das?
Nee, ich schätze mal Aerodynamik.
Weil man den Helmbund dann nicht am Hals hat wahrscheinlich oder
ja.
Nee, so, okay. Ja gut, es war halt einfach sehr, sehr witzig, dass der das Zeitfahren gewonnen hat, mit dem alten Helm gefahren ist, Yves Lampert. Hast du das mitbekommen?
Stimmt.
Die haben das Zeitfahren gewonnen und Yves war der Einzige, der mit dem alten Helm gefahren ist.
Auch sehr gut fürs Marketing. Und wie man weiß, wenn man mich kennt, ich bin ja eigentlich nie ohne Schal anzutreffen.
Ja.
Aber den Helm würde ich auch nicht aussetzen, glaube ich. Trotz Halstuch, Liebe.
Naja, gut. Also dann hast du, also ja, Specialized Helm, check. Dann hast du den Wikinger-Beitrag am Samstag verpasst, weil... Also du musst ja auch manchmal, man muss auch über sich selber lachen können. Genauso wie viele diesen Rap, den ich immer gemacht habe über dich, nicht verstanden haben. Also das ist natürlich sehr selbstironisch auch gesehen, gemeint war. Und ich auch die Zuschrift da bekommen habe, lass das bitte sein, was ich auch mache. Also keine Sorge. Aber dann gab es bei der Idee, es gab einen Wikinger-Beitrag. Und natürlich war das auch sehr mit einem Schmunzeln und ein bisschen Fremdschämen, sage ich mal, im Nachhinein mit Anschauen auch verbunden. Aber man muss ja sehen, das Erste, das überträgt halt nicht nur für 20-Jährige, die Twitter haben und Memes machen, sondern halt auch für 80-, 90-Jährige oder einfach die komplette Bandbreite an Sportfans. Und es gab auf jeden Fall einen witzigen Wikinger-Beitrag, wie ich mich mit einem Schwert mit Michael Antwerpes duelliert habe. Und danach wurde er in Pranger gesteckt. So viel sei gesagt, als meine Frau, also als Leo das geschaut hat, die konnte sich das auch nicht anschauen. Die hat gesagt, mach das bitte aus, ich kann mir das nicht angucken.
Schlimmer als Jerks?
Ja, so, genau, so wie Jerks ungefähr. Aber ich würde es dir empfehlen, wenn du mal lachen willst, musst du es nochmal angucken. Aber genau da, also ich bin ja für so einen Scheiß, das war schon witzig, muss ich sagen. Also es war, während ich es gemacht habe, war es sehr surreal, aber es war witzig, ja.
Das heißt, ich kann mir das dann vorstellen, wie Rigoberto Uran mit seinem Wikinger-Outfit, nur du mit einem Schwert.
Ich hatte einen Wikinger-Helm auf.
Ja.
Und warte, komm, jetzt machen wir mal einmal, jetzt öffne ich mein Handy und ich zeige dir einfach mal ein Bild, damit du dir ungefähr vorstellen kannst, wie das aussah. Und,
ja, von der Frisur her und vom Bart kann ich mir dich auch gut als Wikinger vorstellen.
Okay, warte, ich finde es jetzt nicht gerade.
Werbung. Wenn ihr Lust habt, richtig gut in den Tag zu starten, dann kann ich euch Three Bears empfehlen. Three Bears, bei vielen klingeln jetzt schon die Ohren, das habe ich schon mal gehört. Na klar, da habe ich schon öfter mal im Podcast von erzählt, das ist die Porridge-Marke Nummer 1 für mich. Lange schon bei mir beim Frühstück dabei, damit starte ich gesund und lecker in den Tag und bin vor allen Dingen voller Energie, um dann auch in mein Radtraining zu starten. Und von den ganz verschiedensten Porridge-Sorten habe ich euch ja schon oft und ausgiebig erzählt. Die solltet ihr schon kennen, aber wer es noch nicht kennt, direkt mal auschecken auf threebears.de. Jetzt hat sich Three Bears aber noch was ganz Neues einfallen lassen für den Sommer. Nämlich die Overnight Oats, sozusagen Porridge in kalt. Die könnt ihr schon einfach den Abend vorher zubereiten. Einfach in ein Glas die Overnight Oats geben. Dann da Milch oder Hafermilch oder Wasser, was auch immer ihr da reinmachen wollt, dazugeben. Das kühlt über Nacht auf und am nächsten Morgen könnt ihr das richtig fresh genießen. Für diejenigen, die es schnell gehen soll, das geht auch innerhalb 30 Minuten einfach, ja, wie gerade schon erklärt, zubereiten, in den Kühlschrank stellen. Nach 30 Minuten könnt ihr das auch schon genießen. Ein perfekter Snack für mich. Checkt das Ganze mal aus auf threebears.de. Für alle, die auch im Training nach einem guten Snack suchen, kann ich noch das Pocket Porridge empfehlen. Perfekter Energielieferer, sehr, sehr lecker. Ich habe jetzt noch einen Rabattcode für euch, nämlich ihr bekommt 15% mit dem Code RIG15 auf threebears.de. Ihr findet das Ganze aber auch wie immer in den Shownotes. Also probiert es mal aus, es ist sehr lecker und ja, ihr könnt später Danke sagen. Genießt es!
So, jetzt habe ich es gefunden. Also, das ist Bild Nummer 1.
Du trägst auch ein Kettenhemd, muss man dazu sagen. Ich finde, du siehst eher aus wie ein Knappe.
Okay, und das ist Bild Nummer 2, was ich dazu finde. Das sieht so aus.
Okay, also, ich kann mir kaum das Bild anschauen.
Also, ich habe wieder mal für alle Meme-Seiten da draußen richtig für Content gesorgt und will aber an dieser Stelle mal eine große Lanze brechen für das komplette ARD-Team, weil neben der schönen Erfahrung halt sozusagen als Experte dabei zu sein und auch als Tour-Fan dabei zu sein, und da will ich noch kurz einschieben, dass ich es auch, ja, dass es fast so ein emotionaler Moment war, weil dadurch, dass mein Sohn dabei war, ich meine, meine Mama hat mich immer damals zur Tour mitgenommen zu meinem Papa.
Stimmt.
Und jetzt habe ich halt meinen eigenen Sohn mit dabei. Das ist schon, da war ich einmal, wir waren in einem Hotel so 20, 30 Minuten außerhalb von Kopenhagen und sind dann mit dem Zug reingefahren. Und da ist mir das irgendwie der Gedanke im Kopf gegangen. Und ich musste drüber nachdenken und dachte mir einfach so, okay, das ist irgendwie schon crazy, dass sozusagen sich das so durch die Generation meiner Familie zieht und einfach ein schöner Moment. Aber sozusagen neben denn schönen Kopenhagen und der schönen Tour de France Stimmung und als Fan einfach dabei zu sein, durfte ich ja mal hinter die Kulissen blicken, wie überhaupt dort live übertragen wird,
ja,
und wie groß das Team ist und wie die dafür brennen und das machen. Also mit von Uli Fritz und Gabi Bohr angefangen, die, sag ich mal, das Team da leiten, über Florian Nass und Fabian Wegmann, die das kommentieren, und ganz, ganz vielen anderen, so wie Michael Anverpes, der das moderiert. Also dieses ganze Team war so liebevoll und so cool und es hat echt Spaß gemacht. Und die reißen sich da wirklich jeden Tag den Arsch auf, um dann eine richtig, richtig gute Sendung abzuliefern. Und die ganzen Kommentare so von wegen, ja, Eurosport, Home of Cycling, ich schaue das da. Das ist ja auch völlig okay. Jeder soll die Tour de France schauen, wo und wie er das will. Aber ich hatte jetzt das Glück, mal mit der ARD vor Ort zu sein. Und ja, du merkst halt sozusagen, wie also mir war das selber nicht bewusst, dass das für einen Ablauf einfach ist, dass die wirklich für jede Minute Radsport kämpfen da. Also da heißt es halt, dann kommt die Sendung um die Uhrzeit und dann müssen wir den Beitrag noch reinschieben und das und das. Und die, vor allen Dingen auch die Gabi, die kämpft da wirklich für jeden 2 Minuten, die Tour live im Ersten ist.
Ja.
Und das ist halt einfach, diese Menschen sind halt Gold wert für den Radsport in Deutschland, weil das Erste ist immer noch das Erste und sozusagen die Nummer 1 im Fernsehen in Deutschland, was die Sportshow, was halt die Sportevents angeht. Und die übertragen die Tour, da kann man, glaube ich, happy sein. Und es war super faszinierend, da mal hinter den Kulissen dabei zu sein. Und auch, wenn man sieht, dass die, also was die da leisten an Arbeit in den 3 Wochen, die bewältigen das alles mit dem Auto. Und die bauen da, also wirklich von den Leuten, die vor der Kamera stehen, die das kommentieren, die Technik machen, die hinter der Kamera sind, die Kameramänner, die das schneiden, der komplette Ablauf, was das für eine Arbeit ist. Und die frühstücken morgens und dann sind die schon, bevor die Etappe losgeht, sind die da in der technischen Zone, bereiten alles vor, drehen das vor, schneiden das vor, dann geht es live. Dann während der Live-Übertragung ist sowieso einfach nur Perfektion, dass alles perfekt läuft. Danach die Nachberichterstattung. Da muss das, sag ich mal, für die Social-Media-Accounts vorbereitet werden. Dann gibt es den Tourfunk-Podcast. Dann geht es in die Sportschau online hoch. Ey, mit Bildern und Texten, das wird alles noch gemacht nach der Etappe. Ja. Dann sind die schon 2-3 Stunden, sind alle Teams schon weg, dann sind die immer noch da. Und dann bauen die das alles zusammen wieder ab. Das komplette, sag ich mal, Zeltlager, was die da aufgeschlagen haben. Packen es ein, fahren zum nächsten Ort weiter und packen es wieder auf. Und natürlich ist das denen ihr Job, aber der Saarländische Rundfunk, der das, sag ich mal, für die ARD überträgt, der macht das schon seit eh und je. Die lieben die Tour de France, die brennen für die Tour de France. Ich war ja auch am Donnerstag, am Mittwoch letzte Woche, als ich die Tour-Teampräsentation mit Florian Kurz übertragen habe, vor Ort im Saarländischen Rundfunk.
Ja.
Da hängen überall kleine Anhängsel, Schilder von der Tour de France. Also die lieben das, die machen das mit so viel Herzblut, beantworten Zuschauerfragen und man muss einfach nochmal das Ziel hervorheben. Die versuchen einfach für eine große Bandbreite in Deutschland die Tour de France möglichst attraktiv zu machen. Und für mich einfach nochmal großes Lob, wie die das machen. Für mich war es cool, dabei zu sein. Und einfach sehr, sehr beeindruckend zu sehen, was für eine Logistik dahinter steckt, diese Sendungen zu machen. Also auch mit einer Tagesschau dazwischen und dann an Brisant danach abgeben oder an die Folgesendung. Ständig in Kontakt zu sein mit, ja, also ich will gar nicht weiter ins Detail gehen, einfach super, super beeindruckend und ein großes Lob und ein Dankeschön, dass ich dabei sein durfte.
Ja, und ich glaube, das ist auch noch wichtig, was du gerade gesagt hast, dass es ja auch für ein breites Publikum aufbereitet ist, was man ja auch will, um den Radsport vielen Leuten nahe zu bringen. Und ich glaube, das ist ja oft so der Kritikpunkt, den Leute anbringen, wenn sie sagen, ich gucke es lieber auf Eurosport, dass sie halt sagen, ja, dann reden die da viel zu viel über die Burg da und den Berg hier. Aber es gibt halt dann einfach so viele Leute, die sich genau deshalb jedes Jahr die Tour anschauen, weil sie dann was von Frankreich sehen und weil sie was von dem jeweiligen Stadtort, jetzt dieses Mal Dänemark, sehen. Und das gehört halt auch dazu, finde ich, um halt wirklich jeden mitzunehmen und halt gerade von einem Sender wie der ARD.
Und dazu sei dann auch nochmal gesagt, dass die ARD natürlich dann Sportevent überträgt, aber eben ist es für sie auch ein wenig Kulturprogramm. Und deswegen ist es halt auch genau dabei. Also genau das, was du gerade gesagt hast, stimmt. Und wie gesagt, ey, im Endeffekt soll ja jeder die Tour de France, solange Radsport geschaut wird, sind wir ja happy. Und solange es sich lohnt, das zu übertragen. Und für den Radsport in Deutschland ist es halt mega wichtig einfach, dass die ARD die Tour und die Deutschland-Tour überträgt. Also da können wir einfach froh sein, dass das passiert. Und mir war das einfach nach dem Wochenende, das ich da erlebt habe, mal wichtig, das mal so auch anzusprechen, weil ich glaube, es ist halt immer super einfach zu haten oder einen blöden Kommentar mal hier zu schreiben, aber was die da für eine Arbeit leisten, ist aller Ehren wert und ich glaube, das wird halt auch oft nicht gewürdigt und ja, an der Stelle hoffe ich, konnte ich das mal vielen Menschen weiterbringen, dass da wirklich die Menschen vom Öffentlich-Rechtlichen, von der ARD, vom SR, sich da einfach jeden Tag den Arsch aufreißen und eine super, super Sendung jeden Tag abliefern jetzt während der Tour.
Und wenn wir schon bei Sendungen und dem ARD sind, dann können wir auch vielleicht kurz über die Jan-Ulrich-Doku sprechen.
Oh, was für ein Übergang. Ja, also ich konnte eben auch, als ich vor Ort war, Moritz Kasserlet kennenlernen, mit dem habe ich auch die erste Folge im Tourfunk gemacht. Auch das sei gesagt, hört euch, wer noch mehr von der Tour haben will, hört euch den Tourfunk an, ein täglicher Podcast, der immer nach der Etappe da aufbereitet wird. Richtig, richtig cool. Kann man empfehlen. Und ja, die Biegen-Jan-Ulrich-Doku, sowohl die Doku, also ich habe, glaube ich, die 5 Folgen direkt weggesuchtet.
Ja, ich auch.
Und es war Wahnsinn. Und dann heute habe ich den Podcast zu Ende gehört, weil ich immer jede Woche auf die neue Folge gewartet habe, bis mir dann einer gesagt hat, dass du es auch einfach in der Audiothek hören kannst. Dann habe ich es einfach da komplett weggehört. Den Podcast macht Moritz Kasserlet. Und ja, also man sollte sich sowohl den Jan-Ulrich Held auf Zeit Podcast anhören und auch die Doku anschauen. Und ich habe jetzt so viel geredet. Wie findest du es denn erstmal, bevor ich sage, wie ich es finde?
Ja, ich fand es super interessant, weil eben, also das Einzige, was mich gewundert hat, dass er nie spricht, also dass er anscheinend entweder nicht teilnehmen wollte oder nicht gefragt wurde, ob er teilnehmen will. Ich schätze mal schon, dass er gefragt wurde, aber wahrscheinlich nicht teilnehmen wollte.
Nee, er darf nicht, weil er hat einen Exklusivvertrag mit, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, aber er hat einen Exklusivvertrag mit, ich sage jetzt nicht den Namen, aber die senden ganz viel Pakete jeden Tag raus an uns alle. Und weil er da seine Image-Rights oder mit den Exklusivvertrag hat, durfte er in der ARD-Doku nicht vorkommen. Das erfährst du zum Beispiel, wenn du den Podcast hörst, weil da gibt es nicht noch viel mehr Inside-News.
Okay, dann höre ich mir auf jeden Fall den Podcast noch an. Ich bin ja eh immer auf der Suche nach guten Podcasts, deshalb werde ich mir das dann auf jeden Fall noch zu Gemüte führen. Aber ja, das war das Einzige, was mich gewundert hat, aber jetzt habe ich auch eine Antwort dazu. Und ansonsten fand ich super interessant, weil natürlich hat auch in meiner Kindheit mit 2 radsportverrückten Eltern Jan-Ulrich eine Rolle gespielt. Und dementsprechend fand ich es super interessant und eben auch die Insights zu bekommen von Leuten wie André Korff, Dirk Baldinger, Mike Baldinger. Das war auf jeden Fall, finde ich, sehr interessant. Und dass auch Lance Armstrong zu Wort kam, fand ich auch krass einfach, dass er beim ARD dann da mitmacht.
Krasse Leistung von denen vor die Kamera zu kriegen
erstmal. Auf jeden Fall. Und ja, ich fand es einfach super schön aufbereitet mit alten Bildern, mit den Kommentaren. Ja, ich fand es super gut.
Es war wie so eine Reise nochmal in die Kindheit auch, ne? Also richtig nostalgisch. Und ja, war also von den Bildern her aus dem Archiv viele coole Leute eingeladen, die da dazu ihre Meinung gesagt haben und Statements dazu hatten. Und einfach sehr spannend zu sehen. Also es ist ja, man sieht ja den Aufstieg und auch leider den Fall, des Jan Ulrichs. Und also wirklich, die Doku ist einfach, die wühlt schon auf, die ist sehr emotional. Und ich hoffe vor allen Dingen, aber ich glaube, sie bringt bei vielen Menschen, glaube ich, ein bisschen mehr Verständnis hervor. Also gerade wenn man das jetzt, die wurde ja auch gemacht aufgrund von 25 Jahren Tour de France Sieg Jan Ulrich, jetzt mit dem Abstand nochmal, es ist für uns ja unvorstellbar, wie Radsport gehypt war damals.
Genau.
Das kann man sich ja nicht vorstellen mehr.
Das sieht man ja auch dann nochmal, wenn die Interviews geben und halt wirklich von allen Seiten die Kameras kommen. Und man denkt ja heute, das ist krass, aber das ist ja eine ganz andere Dimension.
Absolute Superstars. Also ich glaube, hätte Jan Ulrich damals Instagram gehabt, hätte der halt an einem Tag 3 Millionen Follower wahrscheinlich. Also das war halt der Topstar, ne? Der Superstar.
Und er hat ja auch noch ein kleines Video bei Instagram gepostet. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Hab ich gesehen.
Dass es für ihn halt auch super emotional war, aber sehr schön, die Doku zu sehen.
Ja, das fand ich auch schön, da ein Lebenszeichen noch zu bekommen. Deswegen, die Doku sollte man sich auf jeden Fall in der ARD-Mediathek mal anschauen. Biegen Jan Ulrich. Und ich hatte, das hatte ich auch den Kollegen, oder ich weiß nicht, ob es meine Kollegen sind, ich sage jetzt einfach mal bei der ARD vor Ort, dass ich, als ich es gesehen habe, dass die rauskommt, war ich erst im ersten Moment, dachte ich so, oh ja, das ist ja den aktuellen Fahrern gegenüber wieder unfair, also der Zeitpunkt. Also natürlich kann man es marketingtechnisch verstehen, das vor der Tour rauszubringen, aber dadurch, dass halt bei Jan Ulrich und den 90ern und 2000ern ja auch immer das Thema Doping mitschwimmt, dachte ich halt so, ja, das ist wieder so den, also ist ja mal so ein bisschen negativ auch jetzt, gerade für die Fahrer, die jetzt fahren, die mit der Zeit und der Ära gar nichts zu tun hatten. Aber ich muss sagen, ich habe es geschaut und hatte danach richtig Lust auf die Tour de France. Also
das habe ich halt auch gedacht.
War der Zeitpunkt gut gewählt im Nachhinein. Also nachdem man sie geschaut hatte, war es ja gar nicht so negativ, wie man vielleicht vorher gedacht hatte. Und danach hatte man richtig Lust auf die Tour de France.
Das denke ich nämlich auch. Also mir ging es auch eher so, dass man eben in dieser Nostalgie festhing und einfach so richtig Lust hatte. Weil das waren ja einfach trotzdem legendäre Tour-Editionen und Etappen.
Ja.
Und das dann wieder zu sehen, da hat man sich einfach richtig gefreut auf die Berge und aufs Leiden.
Ja, voll, voll. Und wie gesagt, also die Doku ist schon richtig schön, aber so nochmal richtig, also viel mehr Hintergrundwissen und nochmal auch anders irgendwie ist der Podcast. Aber ja, einfach noch, also alle Leute, die, sag ich mal, in der Doku vorkommen und noch andere, die in der Doku auch nicht vorkommen, kommen im Podcast vor und so, es ist nochmal viel intensiver und oder noch mehr Infos und jeder kommt noch mehr zu Wort und ja, Dinge, die man auch so in der Doku noch gar nicht erfährt, manchmal sind im Podcast dabei. Also ist krass und ich kann eigentlich nur sagen, dass ich hoffe, was ich gerade schon gesagt habe, dass dieser Film ja, ein bisschen Verständnis aufruft für die Person Jan Ullrich und ihm auch so hoffentlich, ja, so einen, dass er die Möglichkeit hat, wieder einen Schritt in die normales Leben zu führen, weißt du, und nicht mehr so geächtet wird oder also im Podcast, die letzte Folge, wird das ganz schön gesagt, da wird das auch mit einem Radsportphilosophen aufgearbeitet, da wird die Frage gestellt, muss Deutschland Jan Ullrich jetzt mal verzeihen? Also dieses so, er wurde geliebt und genauso wurde danach gehasst, aber ist es nicht irgendwie so, also das ist ja kein Zustand,
ja.
Ist Deutschland nicht jetzt, muss Deutschland ihm nicht mal wieder verzeihen? Und da war die Antwort ganz klar ja. Und ja, also ich meine, wir schauen uns die auch nur als Fans an und sind da keine Experten. Wir waren beide noch Kinder. Aber ja, also sollte man sich einfach anhören und anschauen.
Definitiv. Dann sind wir eigentlich wieder bei der Tour.
Sind wir bei der Tour und den Trikots.
Rick. Was sagst du denn zu eurem Trikot? Zu eurem neuen Tour-Trikot?
Also ich habe es live gesehen und fand es live richtig schön. Ich finde so auf Kamera und Social Media kommt es nicht so cool rüber, wie es in echt ist. Ich finde natürlich allgemein schön, dass sie was Neues gemacht haben. Finde jetzt designtechnisch aber nicht den absoluten Burner, um ehrlich zu sein. Wie findest du es denn?
Ich finde es super gut. Und ich habe es ja noch nicht in live gesehen, ja. Deshalb freut es mich, dass du sagst, dass es in live noch schöner ist. Ja. Bei mir gefällt es sehr gut, muss ich sagen.
Also ich kann ja auch mal kurz den Hintergrund da erklären, dass es eine Field of Dreams Kampagne gibt, die daher rührt, dass unser Team vor 2 Jahren das allererste Mal die Tour de Ruanda gefahren ist. Also ein Mehretappenrennen in Afrika, in Ruanda. Und das sind sie auch dieses Jahr wieder gefahren. Und ja, die haben einfach Material mitgenommen, Trikots mitgenommen, haben den Kids vor allen Dingen gegeben in Kigali, das ist die Hauptstadt von Ruanda. Und anscheinend, so wurde mir berichtet, ich war noch nie vor Ort, ich kann auch nur das sagen, was mir gesagt wurde, ja, ist Ruanda Radsport verrückt. Die tragen ja auch die Radsport-Weltmeisterschaften 2025 aus und dort rennt ganz, ganz viel Talent wohl auf den Straßen rum fürs Radfahren, aber viele von denen haben einfach nicht die Möglichkeit.
Ja.
Können sich kein Rad leisten, gibt's gar nicht. Und ja, unser Team hat eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Das Ziel sind 300.000 Euro. Und wenn die Kampagne geschafft wird, ich glaube, wir waren jetzt bei 25% nach den ersten paar Tagen, dann wird dort ein Radsportcenter gebaut für den Nachwuchs, für Mädchen, für Jungs, damit dann ja, einfach ein Radsportzentrum für Ruanda und für Afrika, um da einen Schritt zu gehen, die an die Radsportwelt heranzuführen, so möchte ich es mal sagen. Und übrigens, noch als kleinen on top, für alle, die spenden, egal ob das 1 Euro ist oder mehr, ihr habt dann die Chance, also unter allen, die gespendet haben, gibt es die Chance, da werden Factor-Räder verlost, Trikots, Helme, Trinkflaschen, alles Mögliche. Also ihr habt dann auch eine Chance, wenn ihr da spendet, was zu gewinnen.
Top. Dann ist das Trikot jetzt noch schöner geworden.
Ja, also es hat einen guten Zweck. Es ist sozusagen eine Kampagne zur Tour de France, die sich unser Team ausgedacht hat.
Jumbo-Trikot.
Also ich weiß, du bist kein großer Fan.
Nee.
Ich finde es gar nicht so schlecht.
Ja, wann habe ich das gesagt? Ach, beim letzten Mal schon, gell?
Du hast gesagt, so Rostlook.
Ja, gefällt mir nicht.
Ja, ich find's.
Aber die Schuhe von Art sind cool dazu.
Ja, nee, also ich find's also ich finde das, also das normale Trikot, nee, da finde ich das jetzt, was sie jetzt haben, finde ich cooler als das normale Trikot. Ja.
Gewagt, würde ich sagen.
Ja.
Lotto, Sodal.
Also das geht gar nicht. Das finde ich ganz schlimm.
Nee,
das finde ich ganz, ganz schlimm.
Ich finde, es war mal wichtig, dass vielleicht mal ein bisschen Abwechslung reinkommt. Ich finde es jetzt auch nicht grandios, aber ich bin ganz froh. Ich meine, ich weiß nicht, wie lange hat Lotto Sudal jetzt schon das gleiche Trikot?
Ja, ewig.
Ewig.
Also, ja, die haben nie das gleiche Trikot, aber schon immer sehr ähnlich, ne? Ja. Also von den Farben.
Oder? Ja, stimmt, dieses Jahr ist ja ganz neu. Ja. Ganz neu, aber es sieht halt immer ähnlich aus. Und deshalb. Ja,
mir gefällt das Türkis halt überhaupt nicht.
Ja.
Die Farbe finde ich nicht schön.
Aber sie sind leichter zu, ja, weil die Helme eben auch so dieses in diesem Türkis oder Hellblau, ich weiß nicht genau, gehalten sind, sind sie zumindest sehr gut zu identifizieren.
Ja, das stimmt. Und Education First?
Education First.
Mit Palace?
Palace zusammen. Als Hommage an den Frauenradsport und an die Tour de France Femme. Ja, ich finde das Pink ist ganz schön. Ich mag die weißen Socken, die es jetzt gibt. Das Rad gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Ja, ich lasse es mal so stehen.
Ich finde es richtig cool anzusehen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich mich selber drin sehen würde, also wenn ich es anziehen muss. Ist dann schon doch sehr wild und sehr bunt. Aber ja, einfach gekonnt. Sowohl Rafa als auch IF, auch mit Palace. Also ich meine, wie cool ist das halt, Palace nach der Giro-Kollabo wieder was macht.
Ja.
Das dafür schon mal cool. Und ja, es frischt den Radsport ja einfach auf. Es ist ja dann auf eine ganz eigene Art und Weise schon einfach richtig cool. Und nee, ist richtig geil. Also die Zeitfahrräder sind ja, wie abgespaced sind die denn? Hat ja jeder,
voll,
ja, jeder noch einen eigenen Look. Ja, ist schon was ganz Besonderes, ist das Trikot, ja.
Und es hilft halt auch wieder, wenn wir über das Marketing sprechen, jeder spricht halt drüber und so funktioniert es halt.
Voll. Also, ja, nee, also ich finde es ja eh immer cool, wenn sich neue Trikots oder Special Editions ausgedacht werden. Und dafür ist die Tour natürlich ja prädestiniert, dass halt bei der Tour irgendwie nochmal jeder sich was Neues überlegt, oder viele zumindest. Und bei vielen eigentlich gelungen. Also ich finde es jetzt bei keinem ganz schlimm. Also so ist nicht.
Nee, auf keinen Fall. Also ich finde es auch, ich finde jetzt zum Beispiel, als ich es zuerst gesehen habe, habe ich gedacht, sehr wild. Aber ich finde jetzt im Fernsehen, in den Übertragungen, sieht es ziemlich gut aus. Weil eben dieses Pink so
cool ist. Ja, ich finde cool, es live ist richtig cool. Ja. Also ja, sie sieht richtig gut aus. Kannst du schon stolz auf dein Team sein.
Das wild, das reibt auch richtig rein, gell? Dieses Live sieht besser aus. Ich hab schon alle live gesehen. Ich war in Kopenhagen.
Ja, ich weiß noch nicht, falls du es mitbekommen hast, aber ich war ja in Kopenhagen beim Tourstart dabei.
Cool.
Als Fan.
Cool, Rick.
Ja, ich nehme dich auch gerne mal mit. Nächstes Mal lasse ich einfach Leo und Oskar zu Hause, nehme ich dich mit.
Ich schicke die Frau dann auch vom Fenster weg für dich.
Aber du warst dafür beim CSD.
Ja, ich bin nur lang gerollt, also ich bin zum Radeln los und bin nur vorbeigerollt. Ich war ja an dem Wochenende, wie gesagt, vor allem unterwegs. Deshalb habe ich da gar nicht wirklich viel mitbekommen. Und auf dem Weg nach Heinsberg bin ich dann einmal vorbeigerollt, weil in Deutz hört man natürlich auch das Wummern der Bässe dann die ganze Zeit.
Ja, der CSD war in Köln und dafür kann man Köln auch einfach nur lieben, was ich da so in der Köln ist cool Story gesehen habe, war sehr, 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 sehr cool. Ich dachte, da kommt jetzt eine Story von dir, weil ich das auch in deiner Story gesehen hatte.
Nee, ich habe leider gar nicht viel dazu zu erzählen, aber ich glaube, es war ein relativ gutes Wochenende in Köln. Es war ja auch Summer Jam hier am Fühlinger See. Das heißt, sehr viel entspannte, offene Leute in einer Stadt vereint, würde ich sagen.
So sieht's aus. Ich würde gerne noch eine zweite Klammer schließen, die wir in diesem Podcast aufgemacht haben. Das war die Deutsche Meisterschaft.
Ach, stimmt, wir haben über das Straßenrennen noch gar nicht wirklich gesprochen, gell?
Ich glaube, das liegt auch schon jetzt so weit her.
Ja.
Das Wichtige ist, Liane Lippert ist deutsche Meisterin geworden. Nils Polet, bärenstarkes Rennen, ist deutscher Meister geworden.
Absolut, ja.
Würdige Titelträger und eine würdige Titelträgerin. Zeitfahren, hat Kemna gewonnen, Favoritensieg. Bei den Frauen hat dieser Brennauer gewonnen. Was ich übrigens, das fällt mir gerade ein, Ricarda Bauernfeind, habe ich das richtig gesehen? Die wäre doch von der Zeit her. Also die wäre einfach. Also da verstehe ich den Regelmodus nicht. Warum ist sie jetzt nicht einfach deutsche Meisterin der Frauen schon direkt, wenn sie die schnellste Zeit abgeliefert hat im Zeitfahren?
Ja, vor allem, ich weiß gar nicht, ob es vorher schon ein U23 Zeitfahren gab.
Ja, so.
Oder ob das erste Jahr war. Ich glaube, es war das erste Jahr, dass es ein U23.
Also das ist ja cool, dass es eine U23-Klasse gibt bei den Frauen mittlerweile, aber. Ja, aber ich meine, das kann man ja zusammen starten lassen und wenn halt dann die U23-Fahrerin die beste Zeit hat, ist ja gleichzeitig Frauenmeisterin, ne?
Ja.
Das ist schon, also da würde ich mir jetzt an Ricarda Bauernfeind Stelle schon ein bisschen verarscht vorkommen, wenn ich die schnellste Zeit hätte, aber
Ja, vor allem muss man ja auch noch dazu sagen, schnellste Zeit im Zeitfahren, also Elite-Zeitfahren ja. eigentlich auch, oder schneller als die Elite. Ja. Zweite im Straßenrennen-Elite und der Titel U23-Straße jetzt dieses Wochenende.
Ja, ja. Die macht ihren Weg auch. Aber genau, weil du gesagt hattest, im Gegensatz zu mir bist du ins Sauerland gefahren. Da haben mich ein paar enttäuschte Nachrichten erreicht, warum ich da nicht an den Start gegangen bin.
Das kann ich mir vorstellen.
Das tut mir auch leid. Also alle, die da auch gehofft hatten, mich zu sehen in meiner alten Heimat. Ich bin ganz ehrlich, mir hat das Herz an dem Tag auch richtig geblutet. Ich hatte schlechte Laune, weil ich sehr, sehr gerne gefahren wäre, aber nicht auf diesem Parcours. Also ich bin ja wirklich den Tag nach dem Live-Podcast bin ich ins Sauerland gefahren. Bin die komplette Strecke von Kilometer 0 bis zum Kahle Asten hoch abgefahren und habe danach für mich entschieden, ach ja, das ist wirklich weit weg von einem Parcours, auf dem ich was reißen kann. Und jetzt kann man natürlich sagen, hey, fahr doch trotzdem einfach mit. Aber da kamen für mich zu viele Dinge zu. Also wer da mal in meinen Kopf reingucken will, war natürlich auf dem Parcours der Titel oder eine Medaille schon mal keine Chance gegen viel bessere Bergfahrer. Dann mit dem Team DSM und Bora Hansgrohe bin ich als Einzelstarter natürlich auch, habe ich wenig Chancen. Und dann, vor allem, das war wirklich einer der Hauptgründe, war, dass eigentlich sind ja deutsche Meisterschaften auf Runden. Und das soll in keinster Weise eine Kritik sein an die Veranstalter, weil ich kenne ja die Veranstalter auch sehr gut. Liebe Grüße hier an Heiko und Scherfi. Ich habe gehört, ihr habt eine sehr, sehr coole deutsche Meisterschaft veranstaltet und man ist ja froh, immer einen guten Ausrichter zu finden.
Ja.
Aber auf einer Strecke, die von A nach B verläuft, ich glaube, das ist sowohl für die Übertragung schwierig, also für die Berichterstattung. Zweitens ist es ja schwierig für Fans auch.
Ja.
Und drittens, wie in meinem Fall, also ich bin, an dem Tag war es dann ja gar nicht mal so heiß, aber als ich zum Training abgefahren bin, war es halt extrem heiß und ich musste, glaube ich, zwei oder dreimal am Supermarkt anhalten, mir Getränke auffüllen. Und ich dachte mir so, okay, ich kann zwar Laufräder in ein Teamauto packen
ja.
und vielleicht auch ein paar Trinkflaschen und Riegel, aber wenn ich halt nicht in der Gruppe bin, wo das Auto ist, habe ich halt keine Chance, mich zu verpflegen, weder trinken noch essen.
Das also habe ich auch gedacht.
Für Einzelstarter ist es ja voll unfair.
Ja. Ja, das ist echt schwierig, weil für uns war es halt ganz oder leichter, weil wir dann einfach, also Heike, Katrins Freundin, stand dann an der Strecke und wir sind jedes Mal wieder vorbeigefahren und konnten uns Flaschen holen. Aber auch was das Aussteigen oder abgehängt werden angeht,
ja, auch.
Wenn du halt irgendwie beim Männerrennen nach 50 Kilometer raus bist, dann bist halt irgendwo im Nirgendwo
ja.
und musst dann trotzdem noch zum Kahlen Asten hoch. Und jeder musste halt auch zum Kahlen Asten hoch, um den Transponder abzugeben.
Ja, also wie gesagt, es war eine schöne deutsche Meisterschaft, aber ich glaube logistisch gesehen ist es, wenn es einfach eine Runde gibt, für viele einfacher. Das nochmal, das ist mein kleiner Nachtrag und ich hoffe, der ein oder andere oder die ein oder andere ist jetzt auch nicht mehr ganz so böse, dass ich nicht gefahren bin. Wenn mal wieder eine deutsche Meisterschaft ist mit einem coolen Parcours, bin ich auf jeden Fall am Start. So viel sei gesagt.
Und wenn wir die nationalen Titel schon erwähnt haben, dann sei auch noch erwähnt, dass bei den Herren U23 Jannis Peter von P&S den Titel geholt hat.
Und Maurice Ballaschet im Zeitfahren.
Genau. Ich meine, die Zeitfahrergebnisse haben wir in meinem, in meinem Podcast schon so ein bisschen abgehandelt. Den habe ich natürlich gehört,
deswegen weiß ich das ja auch.
Ja, ich merke schon.
Tanja, ich habe meine Radsportthemen alle abgefertigt, habe aber noch 5 Fragen für dich mitgebracht.
Ui. Ja, ich habe theoretisch, also ich meine, jetzt habe ich eigentlich gar nicht, ich wollte eigentlich mehr über den Giro reden, als über die Tour, weil der Giro geht neben der Tour immer unter. Aber das habe ich jetzt natürlich eigentlich. Auch, hat super geklappt. Aber ich kann allen nur empfehlen, sich den Giro anzuschauen. Es ist super spannend. Jetzt geht es in die Berge, nach ein paar Flachetappen, nach einem Prolog. Und bisher dominieren Voss, Balsamo, haben jetzt beide schon 2 Etappen gewonnen jeweils. Annemiek van Vleuten aktuell in Rosa unterwegs. Und man muss sagen, es ist ja aktuell super heiß in Italien. Und auf der 3. Etappe hat sich alles so auseinandergefahren, dass es leider nur noch 3 Mädels gibt, die eigentlich für den GC in Frage kommen. Aber dadurch, dass die trotzdem so eng beieinander liegen, Mavi Garcia, Attacavalli und vor Annemiek van Vleuten, bleibt es, glaube ich, trotzdem sehr spannend. Deshalb kann ich allen nur empfehlen, ab und zu mal reinzuschauen. wenn die Tour noch auf sich warten lässt.
Wo wird das auch übertragen? Auch bei GCN, oder?
Ja.
Siehst du, also alle, die die GCN-App haben, die ist sowieso eine Empfehlung. Da kann man auch dann gleichzeitig Giro und Tour gucken. Zum Beispiel Tour im Fernsehen laufen lassen und nebenbei auf dem Laptop Giro.
Genau, und der Vorteil ist ja wirklich, dass der Giro meistens schon so gegen 14, 15 Uhr durch ist. Das heißt, bevor es bei der Tour überhaupt spannend wird, kann man einfach Frauen-Giro anschauen.
Sehr gut.
Bam.
Tanja, da ich weiß, dass du in 40 Minuten...
Ja, ich muss zum Bier-Tasting.
...irgendwo an der Bonner Straße erwartest wirst, werde ich meine Fragen möglichst schnell hier durchkloppen.
Okay, und ich die Antworten dementsprechend.
Also...
und eins wollte ich auch noch erwähnen, das habe ich auch ganz vergessen. Ich bin zum dritten Mal Tante geworden.
Ah, herzlichen Glückwunsch.
Das freut mich. Am DM-Wochenende.
Ich bin gestern Großonkel geworden. Meine Cousine ist Mama geworden. Liebe Grüße an Celine an dieser Stelle. Und Rihanna ist die Tochter.
Ja, liebe Grüße an meine Schwester.
Werbung. Egal, was deinem Rad passiert, wir regeln das. Das ist das Motto der ADAC Fahrradversicherung, die seit April neu auf dem Markt ist. Und ich glaube, jeder und jeder, die diesen Podcast hier hören, ja, ihr liebt das Fahrradfahren. Ihr habt selber ein Rad, vielleicht habt ihr sogar mehrere. Und jetzt stellt euch mal vor, das Rad wird geklaut oder ihr habt einen Unfall damit und das Rad ist beschädigt. Ja, das wäre eine ziemlich blöde Situation. Und genau dort setzt die ADAC Fahrradversicherung an. Denn dort könnt ihr eure Räder gegen Diebstahl und Beschädigung, zum Beispiel bei einem Unfall, durch Vandalismus oder durch Verschleiß versichern. Das Ganze gilt für alle Fahrräder und E-Bikes bzw. Pedelecs bis 25 km/h. Und alle ADAC-Mitglieder bekommen übrigens noch 10% Rabatt. Das Innovative an der Fahrradversicherung ist, dass es dort drei Tarife gibt, zwischen denen ihr auswählen könnt. Es gibt den Einzeltarif, den Einzel-Plus-Tarif und den Familientarif. Checkt das Ganze mal aus bei adac.de/meinfahrradschutz. Ich packe euch das wie immer in die Shownotes, da könnt ihr euch einfach informieren, welcher Tarif für euch der beste ist. Und die ADAC-Fahrradversicherung gibt es schon ab 29,70 Euro im Jahr. Die könnt ihr auch ganz einfach abschließen auf adac.de/meinfahrradschutz, also der gleiche Link wie eben schon genannt. Geht einfach auf den Link oder überall beim ADAC könnt ihr euch auch informieren und die Versicherung abschließen. Viel Spaß damit und sichere Fahrt. Werbung Ende. Also, um einmal die Entstehung dieser Fragen zu erklären. Das wissen die wenigsten, ich war ja letztes Wochenende in Kopenhagen beim Tourstart.
Und echt?
Ja.
War gut?
War echt cool, war eine Erfahrung.
Schön.
Sieht
auch live alles viel besser aus, ne?
Dann bin ich am Montagabend, live sieht es übrigens besser aus, bin ich am Montagabend, als ich wieder in Deutschland war, mit meinem guten Freund, dem Sebastian, auch aka der schöne Branko, mit dem Rad nach Düsseldorf gefahren zum Flughafen und habe mein Auto abgeholt, weil das noch da stand, bin nach Hause gefahren und bin ich abends noch einkaufen gegangen, weil man muss dazu wissen, im Haushalt Zabel gibt es zwei Aufgaben, die ich habe. Das eine ist Müll runterbringen, das andere ist Lebensmittel einkaufen. Das sind die beiden Aufgaben, die ich immer zu übernehmen habe. Und beim Einkaufen trifft man, also ich habe dann mal Kopfhörer drin, das ist so richtig Me-Time. Und da gehe ich auch auf. So. Ich bin dann auch schon so ein Genussmensch da. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch einfach mal auch die Gelegenheit, um dich besser kennenzulernen. Nämlich die Summer Genuss 5 Fragen Edition, die natürlich von anderen Podcasts hier geklaut ist. Aber also die Fragen nicht, nur die, wie sagt man, Rubrik. Und ich fange mal an.
Leg los.
Es ist Sommer. Tanja, was ist dein Lieblings-Sommerobst?
Wassermelone.
Wassermelone.
Definitiv. Zum Rehydrieren, erfrischend und normalerweise kriegt man immer viel für sein Geld.
Meine ist die Nektarine.
Die Nektarine.
Ja.
Auch gut, Nektarine, weil meistens kriegt man auch viel für sein Geld.
Nektarine. Ja, obwohl, so viel kriegt man nicht mehr für sein Geld. Das ist als kleiner Kritikpunkt, habe ich mir das aufgeschrieben. Warum zur Hölle ist eigentlich alles so verdammt teuer geworden? Das ist ja unglaublich. Also ich weiß, es ist Inflation, ich lese schon Nachrichten, das habe ich schon mitbekommen. Aber
sonst hätte ich dich jetzt wieder an die ARD-Mediathek zurückgeleitet.
Ich erschrecke mich immer wieder, wie alles so verdammt teuer wird. Also da, wo wir wohnen, da ist auch eine super Eisdiele, Aber du kannst einfach die Kugel Eis mittlerweile fast nicht mehr bezahlen. Ja. Das ist ja unglaublich. Da kostet eine Kugel Eis 2 Euro. Dann gibt es so ein Restaurant, auch wo wir wohnen, wo wir gerne und oft hingegangen sind. Ich glaube, die haben das Menü, also wenn du da Vorspeise, Hauptspeise, Dessert nimmst, das war immer okay. Das kostet jetzt einfach fast, also nicht das Doppelte, aber das haben wir um 20, 25 Euro nach oben geschraubt. Also da ich bin eigentlich überhaupt niemand, der wirklich auf dem, also ich bin kein Preis-Leistungs-Mensch, aber ich werde gerade zum Preis-Leistungs-Menschen. Ja. Es geht mir so richtig auf die Nerven, dass ich so für alles so viel bezahlen muss.
Ansonsten kann ich dir empfehlen, dahin zu kommen, wo ich wohne. Da gibt es noch günstigere.
Nach Deutz. Okay, zweite Frage. Deine Lieblings-Eissorte?
Schwierig. Ich wechsle häufig, aber normalerweise wechsle ich meist zwischen Stracciatella und dunkler Schokolade.
Bei mir ist es Haselnuss.
Haselnuss finde ich auch ganz
Haselnuss
gut.
Haselnuss über alles. Aber ist jetzt eigentlich gar keine Sommersorte, ne?
Nee. Aber ich bin ja, also ich finde auch jetzt, theoretisch Sommer ist ja eher Fruchteis.
Ja.
Aber ich bleibe auch immer milchig.
Ich auch. Also ich bin Haselnuss. Haselnuss ist auf jeden Fall, wer meint. Thema Grillen. Wenn Tanja Erath grillt, was darf auf dem Grill nicht fehlen?
Ich grill eigentlich nicht wirklich. Wir haben ja keinen Garten und unser Balkon ist eigentlich nicht grillwürdig oder zulässig. Das, also ich bin auch kein großer Fleischesser.
Mach doch einfach in der Wohnung.
Ja, stimmt eigentlich. Ja, also wenn, dann eher Würstle.
Eine Wurst darf nicht fehlen auf dem Grill.
Also weil ich halt wirklich kein großer Fleischesser bin und wenn ich dann was essen würde, dann eher eine Grillwurst.
Okay.
Vom Stecke.
Ja, verstehe ich auch. So eine Wurst ist der Klassiker einfach.
Und also, du?
Bei mir wär's, glaube ich.
Ich war ja schon mal bei dir Wurst. Grillen.
Du warst schon mal bei mir grillen, ja.
Da habe ich auch eine Wurst gegessen.
Ja. Also Grillen ist, machen wir schon gerne bei uns auf dem Balkon.
Ja, aber
auch viel zu selten,
ja auch.
Viel zu selten auch einfach. Ja, das Problem ist halt immer bei uns, dass der Weg dann von der Terrasse, vom Balkon, vom Grill, ist ja so weit bis in unser Essenssaal, dass meistens halt die Würstchen schon wieder kalt sind. Deswegen grille ich gar nicht so gerne. Das ist immer blöd. Das ist einfach alles zu groß. Das nervt mich
Schlimm.
Immer. Das nervt
mich. Sagt der Mann, der sich über die Nektarinenpreise beschwert.
Ah, Spaß.
Im Westflügel.
Schließen wir ab mit dem Essen-Getränke-Bereich. Was ist im Sommer dein To-Go-Getränk? Und jetzt will ich einfach mal, bevor du antwortest, da gibt es nämlich einiges. Also ist es zum Beispiel eher ein Milchshake, wenn man zum Beispiel auch bei der Eisdiele ist? Oder bist du eher bei einem alkoholfreien Radler? Oder ein alkoholfreies Bier? An der Stelle auch mal, verstehe ich nicht, dass wir noch keine Anfrage dafür bekommen haben. Krombacher, alkoholfrei, macht momentan in jedem Podcast Werbung und wir beiden trinken das ja schon seit Ewigkeiten privat und die sind ja außerdem Sponsor im Radsport auch. Also warum hat da noch niemand eins und eins zusammengezählt? Wie auch immer. Aber Bier mit Alkohol, so wie letztes Mal. Was ist so dein Sommer-To-Go-Getränk?
Gary.
Zitrone.
Das ist jetzt wieder genau so ein Tipp wie damals mit dem Witzelmix. Nee, das also, Trolli war's.
Trolli.
Mit dem Trolli-Bitzel-Mix. Und zwar bei Rewe, bei uns gibt es Gary, Zero, Pink Grapefruit oder Zitrone. Und
Zitrone ist gut.
Das ist so, die Flasche, die sieht so richtig nach 90er Jahre Hallensport aus.
Ja.
Und eiskalt schmeckt es richtig gut.
Ja.
Auch wenn man eigentlich Zero-Getränke nicht unbedingt promoten sollte. Aber wenn man Zero-Getränke möchte und was Kaltes mit Geschmack im Sommer, kann ich Gary absolut, eigentlich heißt es wahrscheinlich heißt es Gary, ja. Gary absolut empfehlen.
Also bei mir ist es, also erstmal Gary mega.
Ach, du kennst?
Ich kenne das, ja.
Ja, ist ja, gut, gell?
Voll gut.
Oh, mega. Aber man darf es nicht, nämlich, was mir passiert ist, ich habe einmal Pink Grapefruit, hat die gleiche Farbe wie irgendwas Guave oder sowas. Niemals den Fehler machen, schmeckt richtig eklig, sieht nur gleich aus.
Okay. Versuche ich mich dann dran zu erinnern. Ja, also bei mir ist es wirklich das alkoholfreie Bier. Das ist schon
der Klassiker.
Das ist schon richtig gut. Aber was ich jetzt auch, deswegen hatte ich auch Milchshake hier auf meiner Liste mit drin stehen. Ich mache mir jetzt auch öfter mal, hole ich so Joghurt-Eis einfach und dann mache ich da so ein, zwei Kugeln in den Thermomix rein und dann so ein paar gefrorene Beeren, Heidelbeeren oder so, oder auch frische Beeren. Dann ein bisschen Milch dabei, egal was für eine Milch. Und dann hast du einen perfekten Milchshake, ist auch gut.
Ja, Milchshake habe ich eher ein bisschen Sperre. Also wenn, dann mache ich mir jetzt halt einen Eislatte.
Ah, so. das ist auch gut.
Ja, und wir haben noch ein bisschen Cold Brew zu Hause.
Das auch.
Ja. Und damit einfach Cold Brew, Milch drauf und ein paar Eiswürfel.
Sommer ist schon geil. Du, ach genau, hier die fünfte Frage fehlt ja noch. Urlaubstyp. Mhm. Wenn du Urlaub machst, bist du eher ein Chiller, am Strand liegen oder wo auch immer, den ganzen Tag nichts machen, lesen, oder bist du Action-Tanja im Urlaub?
Ich bin Action-Tanja. Also ich dachte immer, ich wäre so ein Strandmäuschen und dann habe ich gemerkt, bin ich nicht. Also im Trainingslager, wenn ich mal mit der Strandmöglichkeit im Trainingslager war, dann dachte ich immer so, oh, am Ruhetag, da wird richtig an den Strand gegangen und dann richtig schön in der Sonne. Kann ich nicht, schaffe ich 10 Minuten und dann denke ich mir so, ja, ich muss jetzt was machen. Und dann bin ich eher hyperaktiv im Wasser und unangenehm für alle Menschen, die mit mir dort sind. Deshalb grundsätzlich bin ich Urlaubstyp eher Berge und da dann halt auch was machen, Radfahren, Wandern, Bungee-Jumpen. Nee, das nicht. Aber eher Action. Und du? Das erste Mal, dass ich dir eine Rückfrage gestellt habe.
Also Strandurlaub, wenn es nicht zu lang ist, ja. Also mal so 2, 3, 4 Tage komplett ausspannen. Sehr, sehr gerne. Ja. Aber dann muss auch schon mal irgendwas muss drin sein. Aber ich bin schon gerne am Strand. Ich mache schon gerne Chillerurlaub mit Freunden und dann nimmt man da irgendwie Getränke mit und ein paar Snacks. Und also mit Freunden ist schon geil. Ich bin jetzt auch nicht der, der die ganze Zeit in der Sonne liegt, aber ich werde dann wahrscheinlich mit dir im Wasser und wir würden uns irgendwelche Bälle hin und her schmeißen.
Genau,
und irgendwie sowas.
Das ist richtig cool. Ja, weil man sich dann auch so reinschmeißen kann ins Wasser und es tut nicht weh.
Genau, und dann ein bisschen Musik dabei. Und ne, das wäre schon mein, also ich bin definitiv eher Strand als Berge.
Ja.
Ein Riesenthema bei uns, weil Leonie ist 100% Berge.
Ja, weil der Punkt ist ja auch, in den Bergen kannst du ja trotzdem beides haben. Also du kannst ja in so einen Bergsee gehen und hast dann so ein bisschen diesen Strandflair, weil ich finde manchmal Seen auch angenehmer als das Meer, auch zum Bälle werfen, weil man keine Wellen hat. Und deshalb sind es für mich die Berge, weil dann hat man beides.
Da hast du vollkommen recht. Aber ich bin trotzdem eher Strandtyp. Da gibt es auch so dann so Strandbars oder so Strandclubs. So. Das ist schon, da werde ich schon abgeholt irgendwie, muss ich sagen.
Ja, aber es gibt ja auch Après-Ski-Hütten in den Bergen.
Ja gut, aber. Ja, okay. Also wir kommen da nicht auf einen Nenner, wie man sieht. Aber im Endeffekt
ich hoffe,
beides
dass du
schön.
Und Leo auf einen Nenner
kommen. Man kann ja mal abwechselnd machen.
Ja, das stimmt.
Und jetzt so als kleiner Nachtrag von jemandem, der erfahren in Supermärkten ist, gönnt euch mal Obatzda und gesalzene Butter. Habe ich mir jetzt einfach mal wieder gekauft zur Abwechslung und lohnt sich einfach. Ist einfach mal was ganz anderes wieder als Brotaufstrich.
Das stimmt. Gesalzene Butter ist halt auch echt gut. Nicht unbedingt für den Blutdruck, aber grundsätzlich schon sehr lecker.
So sieht's aus. Hast du noch irgendeinen Supermarkt-Tipp? Wer geht bei euch einkaufen eigentlich?
Ich eigentlich, was ich aber auch mag, weil es auch so ein bisschen Me-Time ist und ich gönne mir auf jeden Fall an der Kasse immer ein Kinder-Bueno. Das ist auf jeden Fall mein Guilty Pleasure.
Das mache ich an der Tankstelle immer, Kinder-Bueno.
Ja?
Kinder-Bueno ist immer ein Tankstelle.
Das kann ich natürlich als Schwabe nicht machen. Bei Rewe sind es 79 Cent und ich glaube bei der Tankstelle mindestens 1,50.
Da hast du vollkommen recht.
Ja.
Gut, dann habe ich noch du willst noch was sagen?
Nee, mach du.
Ich hatte nämlich noch eine letzte Bonusfrage, die ich hier gerade sehe. Die hat aber mit dem vorherigen Summer Special gar nichts zu tun. Aber es ist mir auch letztens, also der Hergang zu dieser Frage kommt daher, dass ich Intervalle gefahren bin. Und in meiner Intervall-Playlist ist ein Lied. Und wenn das kommt, erinnert mich das immer an einen Moment. Und dann schüttelt es mich so richtig. Das ist ein richtiger Fremdscham-Moment. Und dann wollte ich fragen, ob du das auch hast, so, weil es meistens eine lustige Story ist. So in der Retro-Perspektive auf irgendwas.
Retrospektive.
Sagt man nicht Retro-Perspektive?
Retrospektive.
Dann sage ich Retrospektive. Gibt es einen Moment in deinem Leben, in der du in der Retrospektive, oh, jetzt bin ich richtig am Anschlag hier, drauf zurückschaust und wo es dich schüttelt, wo du sagst, ah, war das unangenehm. Das war. Und diesen Moment gibt's bei mir. Also wenn du vielleicht überlegen willst, kann ich meine Story erzählen. Oder hast du
da erzähl etwas? Du deine Geschichte, weil ich habe bestimmt einige, aber ich glaube nicht, dass ich die erzähle.
Also meine Story fängt so an. Das Lied in meiner Playlist ist das Lied Heads Will Roll. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Wenn ich es höre vielleicht.
Ja, das ist,
sing doch mal.
Nee, das kann man nicht singen, aber du kennst sicherlich den Film, wie heißt dieser Teenager-Film, wo die nochmal das komplette Haus abreißen da bei der Party. Du weißt, welchen ich meine auf jeden Fall. Da ist das so der Main-Track von dem.
Party Animal?
Nee.
Project X.
Project X, so sieht es nämlich aus. So heißt der Film. Und da ist es der Main-Track. Und auf jeden Fall war ich zu einer Party und erstmal der Track befindet sich in meiner Intervall-Playlist, ist gut. Aber ich war eingeladen auf eine Hausparty von einer guten Freundin, Alina Schessler, eine Fotografin. Damals habe ich noch in Unna gewohnt, aus Dortmund. Und die hat sich in ihrer Wohnung halt eine Party gefeiert. Aber Alina natürlich, Fotografin, künstlerischer Anspruch, schon eher nicht so das Sportlerpublikum, was wir vielleicht so gewöhnt sind, sondern doch eher entspannte Leute, wollten ganz easy in den Tag starten oder in den Abend starten und haben Gespräche geführt. Also es war jetzt nicht so eine klassische Abrisshausparty, sondern so ruhig und gediegen und alle wollten erstmal entspannt anfangen. Und in diese Stimmung bin ich gekommen, mit schon einfach zu viel getrunken. Und ich war auch mit Leo da, da sind wir ganz, ganz frisch zusammengekommen damals. Und da stand halt der Laptop, wo sozusagen einfach eine Playlist lief. Und nach ungefähr einer halben Stunde war ich halt schon auf dem Level, dass ich dachte, ja, jetzt muss die Party hier mal richtig starten. Ich gehe jetzt an diesen Laptop, dann habe ich halt dieses Lied abgespielt und bin halt ungefähr vielleicht mit zwei anderen noch völlig zu diesem Lied abgegangen und kein anderer hat es halt gefühlt, so gar nicht. Und so in der Mitte des Lieds kam Leon einfach zu mir an und meinte so, komm mal in die Küche jetzt, so, das ist gerade richtig unangenehm, komm einfach bitte. Und in dem Moment fand ich das überhaupt nicht schlimm, ich habe das überhaupt nicht gecheckt. Aber wenn ich mir diese Szene jetzt in meinem Kopf vorstelle, wenn ich das Lied höre, schüttelt es mich so richtig, dass sich alle auf dieser Party dachten, was zur Hölle ist das für ein Idiot? Was ist mit ihm los? Es ist 10 Uhr.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Aber du fragst jetzt eigentlich nach einer Szene, die ich mit einem Lied assoziiere, oder?
Nee, also einfach allgemein. Du kannst auch unter der Dusche stehen, auf einmal schießt dir das in den Kopf, diese Szene oder was auch immer und denkst so, das tut weh. Warum habe ich das damals gemacht? Was man in dem Moment auch gar nicht so realisiert hat, aber so jetzt so im Nachhinein schaut man darauf zurück und denkt sich so. Ich bin zum Beispiel auch jahrelang mit dem Liegefahrrad zur Schule gefahren.
Das ist jetzt eine Lüge, oder?
Nein, ich schwöre. Ich weiß auch. Ich schwöre. Das habe ich auch schon mal in dem Podcast erzählt. Ich hatte einen Magenta.
Okay, also das wäre mir unangenehmer als die Party.
Also, was heißt, jahrelang ist übertrieben, es war, glaube ich, nur ein Sommer oder so. Aber also, ich weiß nicht, warum wir das bekommen haben, aber halt von der Telekom haben wir ein Liegefahrrad bekommen, ein Magenta-Liegefahrrad.
Ach stimmt, ich kenne die Story. Okay.
Und ich hab mir gedacht, irgendwie wäre das doch cool, wenn ich damit zur Schule fahre. Und
du warst der Einzige, der das gedacht hat.
Und naja, also es ist auch dann damit geendet, dass die Reifen zerstochen wurden. Auf dem Schulhof.
Das ist gut angebrachtes Mobbing in dem Fall, wahrscheinlich. Ja, also ich denke da an eine Situation, aber die möchte ich wirklich nicht teilen. Und dann gibt es eine andere Situation, da war ich in der 6. Klasse oder in der 7. Klasse im Winter. Das ist wichtig für den Rest der Story. Und ich habe schon gemerkt, auf dem Weg zur Schule, ich hatte einen relativ langen Schulweg, muss auch noch, also von der S-Bahn noch relativ weit laufen. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich ein bisschen eine Magenverstimmung habe. Und dann irgendwann im Matheunterricht muss ich dann aufs Fenster aufmachen, habe dann mit meiner Sitznachbarin den Sitzplatz gewechselt, so wie du, weil ich unbedingt am Fenster sitzen wollte, für ein bisschen frische Luft. Und dann kam es über mich und ich habe aber den Weg bis zum Außenfenster nicht mehr geschafft und habe voll über die Heizung gebrochen. Und jetzt kommt der Winter wieder ins Spiel. Das ist natürlich dann, wir hatten so eine keine Ahnung, so ein 70er-Jahre-Bau, die hat natürlich voll geballert und das Erbrochene hat sich so richtig festgebacken. Oh. Und dementsprechend hat es halt den ganzen Winter im Klassenzimmer eigentlich noch nach meinem Erbrochenen gerochen. Nichts, was man sich so in der 6., 7. Klasse wünscht.
Passiert.
Und das ist schon so ein Moment, ich glaube, es schüttelt mich nicht so richtig, weil ich mir so denke, ja gut, kann man halt nichts machen, gell? Ja. War halt eine Magen-Darm-Grippe. Ja. Aber schon unangenehm.
Ja. Und warum wolltest du denn aus dem Fenster kotzen?
Ja, dann wäre es halt zumindest draußen gewesen. Also ich wollte halt...
Aber was war unter dem Fenster?
Dann nur Busch. Also es war halt erster Stock und darunter wäre halt dann... es wäre in den Busch gegangen. Es wäre nicht schlimm gewesen. Es wäre auf jeden Fall die bessere Lösung gewesen als die Heizung.
Ich hatte sowas Ähnliches mal. Da bin ich im Schulbus einfach. Ich bin halt morgens losgelaufen und zu Hause zum Schulbus 5 Minuten. Da war alles okay. Dann bin ich in den Bus gestiegen. Und als der Bus losgefahren ist, habe ich gedacht, boah, mir ist übelst schlecht. Ungefähr eine Minute später muss ich halt kotzen. Da war ich einfach voll in den Bus gekotzt.
Wie alt warst du da?
Ja, auch so, so 6., 7. Klasse, ja, würde ich sagen.
Ja. Das ist halt auch so eine Zeit, halt ein Kind, da bricht man halt häufig. Ja, ich weiß auch nicht.
Da fällt mir noch was ein. Ich habe auch mal, wir waren Skifahren mit meinem älteren Cousin. Und wir sind halt schon bergunter gefahren. Und als wir uns zum Lift wieder angestellt haben, habe ich gemerkt, ich muss pinkeln wie Sau. Aber irgendwie bin ich halt nicht auf Toilette gegangen. Dann haben wir uns in diesen Lift reingesetzt. Oh. Und das war ewig lang bis oben. Und das kann man sich auch gar nicht mehr vorstellen als Erwachsener, aber als Kind konnte man einfach irgendwann nicht mehr halten.
Ja.
Das heißt, ich habe halt dann einfach irgendwann, weil als ich nicht mehr halten konnte, habe ich mir halt voll in meinem Skianzug habe ich halt laufen lassen und voll gepisst. dann ist das passiert und dann weiß man ja nicht, wie man reagieren soll. Neben meinem großen Cousin habe ich einfach angefangen zu heulen, wie so. Und dann bin ich nach Hause gefahren, also runter und dann war mein Skiurlaub oder der Tag des Skiurlaubs da vorbei.
Da fällt mir auch noch eine Geschichte ein. Die war auch sehr unangenehm und da spielt auch mein Schwabentum wieder mit rein. Und zwar, ich glaube, da war ich 17 und wir hatten Karten für ein Blockparty-Konzert in Stuttgart. Und bei uns ist es ja so, wenn man vom Dorf kommt, dann muss es immer irgendeinen Elternteil geben, das einen dahin bringt und auch wieder abholt. Und in dem Fall war das der Papa von meinem allerersten Freund, Max Langer. Und Liebe Grüße. Falls er den Podcast hört als Radsport-Fan. Und dann habe ich mir gedacht, normalerweise wird man immer so durstig auf Konzerten, aber ich habe nicht das Geld, um mir bei einem Konzert ein Getränk zu kaufen. Also trinke ich halt einfach noch ein richtig großes Glas Wasser, bevor wir losfahren. Aber von uns aus nach Stuttgart sind halt trotzdem 50 Kilometer, fährt man halt so eine knappe Stunde. Und ich habe schon so gemerkt, nach 20, 25 Kilometern. Ich kann es nicht mehr durchziehen bis Stuttgart. Aber man muss sagen, die Dichte an Möglichkeiten oder an Raststätten in Richtung Stuttgart, die ist relativ begrenzt. Und bei so 18 Kilometern bis Stuttgart wurde ich dann schon so kaltschweißig und dachte, ich kann es nicht mehr lange durchhalten. Und dann fährt man an den Gleisen entlang und da sind nur solche grünen Randbegrenzungen. Also es ist nicht mal, dass man irgendwo rechts ranfahren kann. Ja. Und kurz bevor man dann auf den, ich glaube, das ist der Pragsattel, kommt, muss man an einer Ampel anhalten. Und da bin ich einfach aus dem Auto gesprungen und habe mich hinter den Stromkasten hingekauert, habe gepinkelt. Natürlich alle Autos hinter uns in der Reihe konnten mich sehen. Und dann bin ich wieder ins Auto gesprungen mit meinem... Moment dann schon kürzlich gewordenen Ex-Freund und den anderen. Und es war, nee, das stimmt gar nicht. Das war nämlich auch, ich habe zu lange gebraucht und die mussten weiterfahren. Und dann musste ich noch, dann sind die zu dem, es war ja auch dann die Zeit, bevor es irgendwie so Smartphones oder sowas gab. Und dann dachte ich mir so, die müssen jetzt irgendwo rausgefahren sein. Und dann bin ich dann noch, ich bin dann noch von dem Stromkasten zu dem nächstmöglichen Parkplatz gejoggt und da bin ich dann wieder ins Auto gesprungen und danach natürlich peinliche Stille.
Oh.
Ja, und alles nur, weil ich Geld sparen wollte. Und das war auch ein sehr unangenehmer Moment, weil es war natürlich auch so, das war mein erster Freund, das war so frischer Herzschmerz.
Wie alt warst du da?
17.
Okay.
Und es war dann so frischer Herzschmerz und dann dieses Blockparty-Konzert, dann natürlich auch sein Papa, der uns gefahren hat. Die Gesamtkombination war absolut unangenehm.
Das noch bevor das Konzert losging?
Das war bevor das Konzert losging.
Auf der anderen Seite, also die Voraussicht zu sagen, okay, ich kann ja auf dem Konzert nichts trinken, weil das ist zu teuer und ich trinke vor, das ist schon wieder schlau eigentlich.
Ja.
Aber ja, also die Situation, obwohl es eigentlich immer so blöd ist, dass man sich für sowas schämt, weil das ja das völlig menschlich
voll.
Ist, dass man aufs Lette muss. Dafür muss man sich ja nicht schämen, so, ne? Aber ja, wenn man noch was jünger ist. Das war vielleicht die beste Parallelweltenfolge aller Zeiten.
Würdest du sagen?
Mir hat es richtig Spaß gemacht.
Das freut mich.
Also mir ist noch ein witziger Gedankenblitz gerade gekommen, aber das frage ich dich gleich off the microphone nach dem Podcast.
Ich
wollte sonst wollte ich nur darauf hinweisen, dass das allerletzte, was ich zu dieser Folge beizutragen habe, dass ja auch die nächsten 3 Wochen hier im War Clubhouse, wo wir gerade aufnehmen, einfach Tour de France Thema Nummer 1 ist und wir Public Viewing sozusagen hier machen. Das heißt, alle, die in und um Köln wohnen, kommt doch gerne Donnerstag, Freitag und Samstag vorbei, schaut hier die Tour de France live zusammen, lasst uns zusammen fachsimpeln und ja, einfach das Spektakel live zusammenschauen.
Nutzt das 9-Euro-Ticket und dann könnt ihr Melaten, die heißt Melaten.
Melaten,
ja. Ja, Melaten aussteigen und über den Friedhof laufen.
Genau.
Lohnt sich jedes Mal.
Geißelstraße 103a sind wir Donnerstag bis Samstag immer 14 bis 18 Uhr geöffnet. Und ihr seid alle herzlich eingeladen zum Tourschauen.
Ich wollte nur noch sagen, dass mir aufgefallen ist, dass Elias Mbarek jetzt unter die Radfahrer gegangen ist. Zumindest hat er sein letztes Foto hat er mit einem Gravelbike gemacht.
So nämlich.
So nämlich.
Wir holen sie uns alle.
Ich wollte gerade sagen, den müssen wir auch mal in den Podcast bekommen.
Wir holen sie uns alle.
Definitiv. Und erfreulich und gleichzeitig traurig. Ich bin emotional sehr hin und her gerissen. Es gab einen kleinen Videobericht im holländischen Fernsehen über Amy Peters, die man da gesehen hat. Und einerseits war ich sehr positiv überrascht, weil sie sitzt und sie kommuniziert auch auf eine Art und Weise, aber trotzdem gleichzeitig natürlich auch trotzdem sehr traurig, weil sie noch nicht sprechen kann. Und natürlich trotzdem noch sehr gezeichnet ist von den Verletzungen und von der Zeit im Koma. Deshalb schön zu sehen, dass sie trotzdem wieder auf dem Weg der Besserung ist, aber natürlich auch traurig zu sehen, dass es trotzdem noch ein langer Weg in die Normalität zurück ist. Und an der Stelle drücke ich die Daumen, dass das noch sehr viel weitergeht und es ihr bald noch viel besser geht.
Da schließe ich mich an. Auf jeden Fall. Ja, Tanja, wie gesagt, während alle anderen Podcasts in der Sommerpause sind.
Oh Gott, ich muss in 13 Minuten am Bonnerwald sein, das schaffe ich niemals.
Doch, ich bring dich.
Du bringst mich?
Irgendwie kriegen wir das hin. Aber während alle anderen Podcasts in der Sommerpause sind,
machen wir fleißig weiter.
Haben wir hier gerade einfach 1:40 gerockt.
What?
Und dementsprechend bleibe ich dabei. Das war die beste Folge Parallelwelten, die wir jemals aufgenommen haben.
Ich glaube, keiner hat es bis zu diesem Punkt geschafft.
Doch. Alle, die bis hierhin gehört haben, schreibt Tanja doch einfach mal so einen Daumen hoch.
Ja, bitte.
Das war's. Danke für die letzte Stunde 40. Mir hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Und
live war es viel besser.
Mal schauen. Ja, bald mal wieder live im Podcast. Und mal schauen, ob wir auch alles in die Shownotes packen, was wir so erwähnt haben. Wir müssen erstmal
nochmal reinhören,
ja genau. Also, macht euch eine gute Woche, schaut Tour, wir sind im Tourfieber. Ich hoffe, ihr seid auch im Tourfieber und vielleicht nennen wir diese Folge Action Tanja im Tourfieber. Das ist ein schöner Name, finde ich.
Ja.
Action Tanja im Tourfieber. Perfekt. Oder nur Tourfieber, was sagst du?
Ich finde, man kann mich rauslassen.
Okay, also nur Tourfieber.
Ja.
Im Tourfieber. Ciao.
Ciao, ciao.